Dann kommt ein Moment, wo man sich testen muss. Wenn dann so um 17:59 der letzte Flat White bestellt wird und der Shot läuft 4 Sekunden zu kurz, kippst du dann da einfach Milch drauf und lässt es gut sein oder machst du den nochmal?
Merkst du das? Es war gerade voll schön, weil du hast so schön erzählt und für einen kurzen Moment hat es sich so angefühlt, als wäre gerade keine Corona-Krise.
Das war so, also für mich habe ich Anfang März, als sich das so rauskristallisiert hat, dass diese beiden Meilensteine jetzt passieren, habe ich wirklich das erste Mal so ein Erfolgsgefühl gehabt, so von wegen, boah, krass, ich habe hier was geschafft. Und dann fällt halt, dann kommt Corona und macht halt die Messe kaputt, macht den Urlaub kaputt und jetzt haben wir den Laden zugesperrt. Aber ich habe auch trotzdem lieber bei meinen Stammkunden den Kaffee daheim, als hier im Regal stehen. Also es ist jetzt alles gut und bringt Kapital aufs Konto und rettet uns jetzt natürlich ein bisschen über die Runden. Aber leben kann ich von diesem Modell natürlich nicht.
So Leute, ich weiß oder ich vermute, einige von euch sind ganz schön frustriert jetzt gerade. Ich zähle mich auch dazu, weil, ne? Keine Messen, keine Jobs oder wie sieht das aus? Und ja, so einige von euch haben ja auch eigene Cafés und wissen jetzt wahrscheinlich gerade nicht so richtig weiter. Ja, dazu kommt jetzt ein bisschen Unterhaltung. Es wird natürlich auch ein bisschen um Corona gehen, weil das betrifft uns ja jetzt irgendwie alle. Und ich versuche, ein paar Stimmen zu sammeln zu unterschiedlichen Situationen, in denen wir jetzt alle sein könnten. Sehr schön gesagt, Anna. Also, ich warte gerade auf den Markus aus München von Sweet Spot Kaffee. Und mit Markus wollte ich sowieso gerne einen Podcast aufnehmen, weil ich gerne von ihm wissen würde, wie es jetzt für ihn war, vor ungefähr einem halben Jahr seine Multi-Roaster-Kaffee-Bar aufzumachen und ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil ich muss ja sagen, mich kitzelt es ja auch manchmal ein bisschen in den Fingern, sowas selbst zu machen. Und ja, vielleicht kann ich mir von ihm ein paar Tipps holen, weil bei ihm ist es nämlich ganz gut gelaufen, die ersten Monate. Dazu kann er mir was erzählen, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Und dann wird er mir sicher auch erzählen, wie es für ihn jetzt ist, diesen Laden, der gerade so richtig geil läuft, zuzumachen und jetzt nicht weiter zu wissen. Also er hat schon mal, ich beobachte das so ein bisschen, was er macht. Und man kann jetzt im Moment über Instagram-Nachrichten Kaffee bei ihm bestellen. Weil die Bohnen sind ja immer noch da, ne? Die wollen ja getrunken werden. Und ja, er bleibt auf jeden Fall in Kontakt mit den Leuten. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und ich freue mich richtig auf unser Gespräch. Also ganz viel Spaß. Und ganz ehrlich, ich drücke euch und hoffe, dass wir uns bald alle nochmal wiedersehen können und uns richtig drücken können. Ja, viel Spaß, gute Unterhaltung. Bleibt gesund, das sagt man jetzt so, oder? Und ja, vielleicht fangen wir einfach von vorne an und am Ende landen wir ja sowieso bei heute, dem 19.03.2020.
Ja, wir müssen jetzt auch von vorne anfangen, weil ich gerade gesehen habe, dass mein Aufnahmegerät noch nicht lief. Das läuft jetzt erst. Also es gibt
auch
jetzt
hey, erst schön. So. Ach, schön. Naja, aber dann haben wir ja jetzt geklärt, wie wir vorgehen. Also, hallo lieber Markus.
Hallo liebe Anna.
Markus Püttel, ne?
Ja, Püttel eigentlich. Das waren so Hugenotten, die Püttel irgendwann vertrieben wurden und die heißen französisch. Aber.
Ja, genau. Also, wir hatten gerade, als die Aufnahme noch nicht gestartet war, läuft sie jetzt?
Jetzt läuft sie.
Ja, beschlossen, dass wir die Pandemie, in der wir uns gerade befinden, erstmal kurz ein bisschen umschiffen und du erstmal erzählst, warum wir hier eigentlich telefonieren, nämlich was du machst und wie du dazu kommst, was du da machst. Also um die Situation einmal kurz zu schildern, wir beide skypen gerade, du hast dafür Skype gerade extra installiert.
Ja.
Dafür hast du ein Aufnahmegerät, ich habe nur mein Handy zum Aufnehmen. Ja, dein Laden ist zu, ich sitze in Köln. Ich mache Homeoffice und wir wollten uns eigentlich mal irgendwann treffen, um zu quatschen und was aufzunehmen. Und jetzt nehmen wir halt so auf. Ja. Also, Markus, go, erzähl.
Hi, ja, wir leben in Zeiten, in denen man improvisieren muss. Ne? Also improvisieren wir. Ich hatte noch einen Skype-Account von vor Jahren und das Passwort war sogar noch in irgendeiner Datei gespeichert. Natürlich streng verschlüsselt auf meinem Laptop.
Ja.
Nee, also ich bin gerade tatsächlich im Laden und ich hasse es normalerweise, mit dem Laptop in meinem Laden zu sitzen, weil man hier eigentlich nie Platz hat. Du warst ja hier schon mal. Der Laden, den kennt jetzt keiner, der das hört. Das ist Sweet Spot Café in München. Münchens Multiroaster Café. Und wir haben hier gerade lauter Papiertüten Kaffee zusammengepackt, den wir per Fahrrad an unsere Stammgäste ausfahren in den nächsten Wochen. Das geht ganz schön durch die Decke gerade, weil wir jetzt zu sind. Und deswegen kann ich mich hier mit Laptop ausbreiten und in Ruhe mit dem Podcast aufnehmen. Woher kommt dieser Laden? Dieser Laden kommt daher, dass ich 2009 war ich Deutschlehrer in London und fand dann weder Lehrer sein noch irgendwie all das, was ich mir da so sonst mal überlegt habe als Karriereoptionen, so toll. Und habe in Cafés in London sehr viel drüber nachgedacht, was ich denn eigentlich machen soll. Und dabei auch gemerkt, dass Kaffee ja eigentlich gar nicht so schlimm schmecken muss, dass man permanent Milch und Zucker in wahnsinnigen Mengen reinkippen muss, sondern dass Kaffee ja total verrückt schmecken kann. Und das habe ich schon in Cappuccinos in London geschmeckt. Bei Nudespresso war das in der Brick Lane, weiß ich nicht, das kennen vielleicht so ein paar Leute, das ist so eines der Urgesteine der Londoner Kaffeeszene. Die haben mich dann auch weitergeschickt, das war damals schon cool. Zu Proof Rock, zu Dose im Barbican damals, zu Flat White, also die tatsächlichen so Urgesteine eben der Londoner und eigentlich europäischen Kaffeeszene fast. Alles von Australien betrieben. 2009. Also da ging es wirklich los. Da war London auf dem Stand.
Witzig, ja, da war ich auch gerade in London.
Echt, du warst länger in London?
Ich war ein Jahr lang, genau um diese Zeit, 2009, 2010 in London. Ich war noch nie in einem Specialty-Coffee-Laden da.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir mal im gleichen Laden Kaffee getrunken und wissen es nicht. Und jetzt reden wir 12 Jahre später drüber fast.
Vielleicht. Also ich war viel bei Starbucks.
Nee, da war ich nicht so. Da war ich, also ich war schon versnobbt genug, um zu meinen, dass ich Kaffee ein bisschen verstanden habe. Habe daheim mit so einer Pavoni ein bisschen rumgeblödelt, aber halt mit ganz schlimmem Kaffee. Mit so vorgemahlenen Segafredos. Ich sollte keine Marken nennen. Also mit so vorgemahlenen italienischen Blends. Habe ich daheim so rumgetan und mir gedacht, ja, ich weiß, wie Kaffee geht, ich kenne mich aus. Und dann habe ich halt in diesen Specialty Shops in London gemerkt, es ist alles völlig anders, als ich glaube, und war völlig entgeistert, dass nicht jeder weiß, dass das gibt. Also, dass das in London nur 6 so Nischenläden sind und kein Mensch darüber redet, wie krass Kaffee eigentlich ist. Das hat mich damals schon verrückt gemacht. Ich habe damals eine Excel-Datei angefangen und mir ausgerechnet, was man eigentlich an Geld braucht und wie man so funktionieren würde, wenn man ein Café in München eröffnen würde. Und dann habe ich das halt verworfen und auf Eis gelegt, bin über Umwege in der Werbeagentur gelandet. Da habe ich dann 6 Jahre lang Redaktionsleitung gemacht, also viel, viel geschrieben ins Internet und so. Und das Lehrersein aber komplett verworfen. Und irgendwann mit dem Kaffee daheim habe ich halt irgendwie wieder gedacht, nee. Also das war so diese Zeit, ich war gerade 30 geworden und nicht verheiratet, keine Schulden abzubezahlen, irgendwie keine Kinder, niemanden, den ich ernähren muss. Keine Miete, kein Haus oder sowas. Also wirklich nur meine...
Keine Miete?
Doch, Miete, aber für München keine Miete. Also in München ist die Miete brutal teuer, aber ich habe halt meine 10 Jahre alte Studentenwohnung immer noch, in der ich auch heute noch wohne und die halt einfach nichts kostet. Ich will gar nicht laut sagen, wie wenig, weil dann hassen mich alle Münchner, die das hören.
Ja, kein Wunder, dass du einfach diesen Laden da aufmachen kannst, wenn du sonst keine Kosten hast.
Ich habe mir mal ausgerechnet, dass wenn ich jetzt nur noch Pasta esse, was ich auch eigentlich echt gern tue, dass ich so von so 700 Euro im Monat eigentlich leben kann. Und dann dachte ich mir, dann probieren wir das doch mal, jetzt so einen Laden aufzumachen. Und als
Redaktionsleiter... Jetzt haben wir so eine Idee davon, wie günstig deine Wohnung ist.
Nee, was meinst du?
Ja, ist wahrscheinlich so bei 400 Euro.
Achso, ich wohne da jetzt zu zweit mit meiner Freundin drin, deswegen ist es so günstig. Also die Wohnung kostet 740 warm. Das ist für München extrem günstig, für 60 Quadratmeter mit dem Balkon, mitten in der Max-Vorstadt. Also es ist wunderschön, jetzt habe ich es doch laut gesagt.
Ne, herzlichen Glückwunsch, ist ja voll gut.
Ist ja voll gut, habe ich mir bestimmt auch irgendwie verdient. Aber dann dachte ich mir eben, ich habe keine Verbindlichkeiten, kein Risiko eigentlich. Und als Redaktionsleiter in der Werbeagentur verdient man auch echt ganz gut. Und dann habe ich so ein bisschen was auf die Seite gelegt gehabt und mir dann gedacht, als ich in dieser Werbeagentur eben stand, mit dem dritten V60 an dem Tag aufgegossen habe, weil ich einfach nicht mehr in den Computer starren wollte, nee, ich höre jetzt auf damit, ich mache jetzt einen Laden auf. So, und habe das halt nebenher so ein bisschen angefangen zu planen und den dann tatsächlich relativ schnell aufgemacht. Also ich habe mich durch die ganze Münchner Kaffeeszene gearbeitet eine Weile lang. Ich habe im Café Bla meine Wochenenden verbracht. Im Standl 20 habe ich hier gearbeitet. Für Manvis Machine habe ich so einen Catering-Job mal gemacht. Fürs Bean Better, das ist dann der Paul, der Inhaber vom Standl aufgemacht hat, habe ich Vollzeit dann gearbeitet, 9 Monate lang. Also alle die guten Cafés, die es in München so gibt, bei denen stand ich halt mal hinter der Theke, teilweise sogar mit dieser eigenen Maschine, die habe ich imstande mitgenommen gehabt damals. Und habe halt
die hast Erfahrung du da mitgenommen? Gesagt. Hast du gesagt, hey, darf ich für euch arbeiten? Ich habe auch eine Kaffeemaschine, oder?
Nee, es war so ein Deal, die mussten ihre mal dringend wieder gründlich auseinander und wieder zusammenschrauben. Und dann hat der Johannes, der Röster, der Johannes Bayer, der auch mich mit unserem Haus-Espresso beliefert und anderen Kaffees, hat halt gesagt, du, dann stell doch die Spirit ins Stande, dann kannst du mal ausprobieren und ich mache dir dafür die Wartung hinterher umsonst. Und das war halt ein mega cooler Deal. Weil ich halt
ja, diese Spirit okay, aber warum hattest du eine Spirit?
Weil ich ja beschlossen habe, ich mache einen Kaffeeladen auf und weil ich die schon immer haben wollte, weil sie halt fantastisch ist, aber unglaublich teuer ist. Jetzt, bevor die Leute denken, hier der Werbeschnösel hat es einfach mit unendlich Geld einen Kaffee aufgemacht. Tatsächlich ist es so, dass die Spirit halt gebraucht war. Die hat irgendein Architekt in Berlin für daheim sich bestellt und dann gemerkt, dass sie doch relativ groß ist und nicht so gut in die Küche passt. Das
ist eine zweigruppige, ne?
Ja, ja. Die ist so breit wie eine dreigruppige Linear, genau. Aber ist eine zweigruppige Maschine. Und viel tiefer, also die geht auch in viele Kaffeeläden nicht rein. Und der hat die tatsächlich 2-3 Jahre lang daheim betrieben. Davor stand sie in einem Showroom in Finnland irgendwo und ich habe sie für einen Spottpreis bekommen und halt selber abgeholt und beim Kumpel auf der Luftmatratze gepennt. Also es ist alles relativ zusammengegangstert hier. Und der ganze Laden ist halt dann auch entsprechend selber gebaut und relativ schmal kalkuliert eigentlich gemacht worden. Das ist sehr, sehr
schlicht. Ja, ist relativ schlicht eingerichtet.
Ja.
Ne? Also.
Ja, also ich weiß nicht, wer noch nie hier war, wahrscheinlich die allermeisten oder wer es noch nicht auf Instagram gesehen hat, das ist halt einfach wirklich.
Das ist ja alle.
Das ist so Seekiefer-Sperrholzbretter auf irgendwie selbstgeschweißten Stahlprofilen und die Theke sind halt Linoleumplatten, ebenfalls selber geschweißte Theke drunter. Also das ganze Material, das hier drin steht, abzüglich Kaffee-Equipment, hat mich halt irgendwie so 2000, 3000 Euro gekostet und den Rest haben wir selber gebaut. Ja. Und ja, sieht halt geil. Dafür gar nicht so scheiße aus, finde ich. Also da kommen dann Freunde zusammen. Ich habe früher dann auch mal in einer Band gespielt. Dann kennt man halt irgendwie Lichttechniker und die haben Architektur studiert. Und ein Architekturkumpel von dem hat dann halt Bock, so einen Laden zu designen, weil er es schon immer mal machen wollte. Und dann macht man es halt so. Also wir haben in 6 Wochen hier mit Gewalt diesen Laden einfach selber zusammengebaut. Mit Hilfe von über 30 Leuten. Ich habe mal eine Liste zusammengeschrieben, weil ich mich bei den allen halt persönlich bedanken wollte und die dann auch zu so einer Weihnachtsfeier hier eingeladen habe und einfach ganz großartig, wie viel da halt geholfen wurde. Und genau diesen Zusammenhalt merke ich jetzt gerade auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten wieder, weil halt teilweise diese Leute wiederkommen und jetzt fragen, wie sie helfen können, teilweise aber auch die Stammgäste. Was wir in den letzten Tagen an Gutscheinen und Bohnen verkauft haben, das haben wir vor Weihnachten nicht geschafft. Also es ist völlig krass. Bescheuert. Wir hatten hier um die 100 Kilo Kaffee im Regal stehen. Und es ist kein günstiger Kaffee, den wir hier haben. Also die Röstereien, die hier stehen, sind halt La Cabra, Coffee Collective, Candy Cane, Standout, die Rare Subscription, JB, wie gesagt. Und dann war noch Obadiah aus Edinburgh mit drin gestanden. Also es sind halt so schon teure Kaffees.
Ja, so, ja.
Also viel krassere Kaffee gibt es halt einfach nicht. Und das hatten wir im Regal stehen und dann ging es halt ans Zumachen. Und dann wurde mir schon mulmig hier mit irgendwie so 4.000 Euro Warenwert das Regal stehen lassen und halt
zu sperren. Ja, genau. Einfach Laden zu, ciao, ich gehe nach Hause.
Ja, und dann heißt es zwar offiziell, du machst jetzt 2 Wochen lang zu, aber wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, wir sind am Anfang dieser Zeit, aber ich schätze mal, wir sind 6 oder 8 Wochen zu oder sowas. Oder länger. Ja,
aber da gehen wir jetzt nochmal ein Stückchen zurück. Weil wir sind ja eigentlich noch gar nicht dabei, dass du den Laden aufgemacht hast.
Ach so.
Hast du den... Hallo, chronologische Reihenfolge muss eingehalten werden. du hast also deinen Agenturjob gehabt.
Da sind wir erst, ist ja krass.
Da sind wir erst, ja. Okay. Hast du nebenbei als Barista gearbeitet?
Ja.
Oder hast du irgendwann gesagt, okay, ich schmeiß den Job? Also, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du den Job geschmissen und den Laden aufgemacht?
Nein.
Und dann hast du erzählt, dass du als Barista gearbeitet hast?
Auf gar keinen Fall.
Wo war das? Also,
auf gar keinen Fall würde ich irgendjemandem, der drüber nachdenkt, sowas zu machen, raten, schmeiß deinen Job und mach das. Weil, also,
das
ist super gefährlich. Jeder träumt davon, aber es ist super gefährlich. Nicht nur, wenn du in so eine Pandemiekrise reinkommst, sondern auch prinzipiell. Barista sein ist nicht dieses coole, ich gieß Latte Art und Leute posten es auf Instagram. Das ist ein schöner Teil davon, aber der größte Teil davon ist Spülmaschinen voll- und leerräumen und halt den Laden putzen und all solche Sachen. Also das ist der größte Teil davon. Ich fand es großartig, da gab es so eine Arte-Doku-Skandal über Starbucks, wo Leute mit verpixelten Gesichtern sich beschwert haben, dass die Hälfte ihrer Zeit nur putzen und spülen ist. Und dann denke ich mir.
Nein.
Ja, krass. Das ist der Job.
Skandal.
Du machst Sachen schmutzig und dann machst du wieder sauber. Das ist Barista sein. So. Also das ist so das Hauptding. Und wenn du gut bist, dann ist meistens alles sauber. Aber das ist so, das ist der Job.
So, dass du gar nicht so viel hinterher putzen musst, ne? Also, weil es einfach schon mit dem Arbeitsablauf einhergeht, dass es halt sauber ist.
Also jeder, der so drüber nachdenkt, dem kann ich nur raten, das halt irgendwie nebenher auszuprobieren. Und ich habe das halt so ausprobiert, ich hatte das große Glück, die Steffi, die Inhaberin vom Café Bla, hatte hier aufgemacht 2016, glaube ich, im Oktober 16 müsste es gewesen sein. Mhm. Die hat hier in München das Café Bla eröffnet. Wunderschöner Specialty-Shop mit Essen. Nordic Coffee Culture ist der Slogan und ich fand es halt ganz großartig, dass sowas jetzt in München ein bisschen vorwärts geht. Wir hatten einen Rückschlag, weil es Marlef jetzt hier zugemacht hat und die Szene war insgesamt total unterrepräsentiert für die Bevölkerung, die München eigentlich hat. Also bei 1,3 Millionen Einwohnern irgendwie 3-4 Specialty-Läden ist halt ganz schön wenig, fanden wir alle. Mhm. Und da hat die Steffi das Café Bla aufgemacht und irgend so ein Event veranstaltet in der vierten Woche und ich war da abends und habe sie kennengelernt und habe halt völlig überheblich, nervös gesagt so, hey, wenn du mal Hilfe brauchst, meld dich frei. So.
Und dann so, hoffentlich meldet sie sich nicht, weil ich weiß nicht wirklich, ob ich helfen kann.
Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, weil ich einerseits natürlich, ich konnte, glaube ich, schon ganz gut Kaffee machen, weil ich halt daheim so eine Handhebemaschine stehen hatte und halt Espresso halbwegs verstanden habe und das ja jetzt auch schon seit so 7-8 Jahren gemacht habe, dieses gut Kaffee nebenher trinken, also zumindest so geschmacklich, sensorisch schon ein gewisses Vokabular gehabt haben dürfte in der Zeit, denke ich mal. Aber einen schönen Kaffee machen ist halt nochmal was anderes, als 8 Bons vor sich liegen haben am Sonntag und abarbeiten. Das ist halt irgendwie 12 schöne Kaffees in 5 Minuten auf die Theke stellen, ist halt was ganz was anderes, als sich am Sonntag früh gemütlich einen Flat White selber daheim machen. So.
Ja, voll.
Und ich stand halt dann da, meine erste Schicht war, also sie hat dann wirklich eine Woche später angerufen, kannst du das wirklich? Ich habe völlig dreist gelogen und gesagt, ja. Weil ich halt schon mal bei einem Sommerfest von meinem Vater irgendwie für 5 Leute Kaffee gemacht hatte oder sowas. Dachte ich, das ist bestimmt auch nicht so anders.
Ich habe Erfahrung.
Ich schaffe das. Ja. Und stelle mich da halt an die Theke und dann kommen die ersten Bons und ich mache die ersten paar Cappuccinos und denke mir so, okay, das funktioniert. Und dann wurden die Bons mehr und dann wurden die Bons mehr und dann habe ich halt so hinterher gekämpft. Und ich glaube, es war unterm Strich ein ganz guter Tag. Aber wenn ich mir die Zahlen von diesem Tag heute nochmal anschauen würde, dann ist das jetzt Dienstag, so. Also es ist halt, das war halt eigentlich
Und du hast da gestanden, oh mein Gott, oh shit. Echt? Ja, aber ich kann das. Ich habe gesagt, ich kann das. Ich sag jetzt nicht, dass es zu viel wird.
Ich habe 1,5 Stunden zum Putzen gebraucht am Ende, weil halt die ganze Theke sah aus wie Katastrophe. Ich weiß auch nicht, ob da wirklich alles gut war, was da rausging in der Zeit. Also das war schon auch, das war eine anstrengende Schicht für am Ende eigentlich relativ wenig Ergebnis. Und scheinbar hat die Steffi aber so dringend Hilfe gebraucht, dass ich es weitermachen durfte. Und das war halt mein großes Glück so, weil dadurch habe ich ein bisschen Routine bekommen. Ich habe dann irgendwie so über ein Jahr immer mal wieder, wenn irgendein Barista krank war oder nicht konnte oder keine Schicht hatte, habe ich mir teilweise in der Agentur freigenommen und bin ins Café Bla gegangen und habe Kaffee gemacht. Das war für mich halt so, so Freizeithobby nebenher. Und dann gab es halt einen so einen Schlüsselmoment tatsächlich. Der klingt erfunden, aber er war wirklich so. Wir hatten in der Agentur mega Stress, irgendeine Deadline, irgendein verrücktes Projekt, das am Montag live gehen musste und wir waren aber mit allem noch nicht fertig und die Texte haben uns alle hängen lassen und der Output von den Grafikern war nicht da und es war irgendwie mega stressig alles. Riesen Projekt und ich saß halt dann eines Morgens in der S-Bahn und der Weg zur Arbeit war der gleiche. Also ich musste mit der Tram zum Stachus fahren und dann mit der S-Bahn Richtung Ostbahnhof zur Agentur. Und das Café Bla ist halt 2 Stationen vorher, aber der Weg ist an sich der gleiche und ich sitze halt morgens in dieser S-Bahn völlig ausgebrannt und gestresst und genervt und weiß nicht, wie ich dieses Projekt fertig kriegen soll und als halt am Isartor die Tür schon zugeht, fällt mir ein, nee, ich bin ja heute Barista und ich hechte halt zu dieser Tür raus und bin in dem Moment gut gelaunt gewesen, bin zum Café Bla spaziert und habe halt den Samstag abgearbeitet, weil es halt ein Samstag war und nicht ein Montag bis Freitag und auf dem Weg zum Café Bla habe ich schon gespannt, jetzt ist gerade irgendwie was passiert. Jetzt habe ich gerade irgendwie, ist in mir gerade was passiert, worüber ich in Ruhe nochmal nachdenken muss. Dieser Moment wird Konsequenzen haben. Und die Konsequenz ist, dass ich irgendwie dann halt im Café Bla irgendwann aufgehört habe, nebenher so Caterings gemacht habe, also mich mit der GS3 halt irgendwo hingestellt habe und auf Messen Barista gemacht habe, für andere Leute Barista, Freelance-Barista nebenher gemacht habe, während ich noch in der Agentur war. Und dann habe ich angefangen, im Stande 20 Barista zu machen, dem anderen Kaffeeladen. Und da war dann schon klar, okay, jetzt passiert der Wechsel. Ich habe dann der Agentur gekündigt, weil der Paul, der Inhaber vom Standl 20, das Bean Better aufgemacht hat, hier in München im Westend. Und der halt jemanden gebraucht hat, der sich Vollzeit an die Maschine stellt. Und der wusste, dass ich halt diesen Weg gehen will und hat dann halt ganz ehrlich gesagt, willst du mal wissen, wie sich's anfühlt, wenn du es halt 5-6 Tage in Reihe machst, ob du dann auch noch Bock drauf hast oder willst du es nur einmal die Woche am Wochenende machen oder so. Und da bin ich ihm halt sehr dankbar drum, dass ich diesen Test gehen konnte, weil ich habe dann gekündigt und Vollzeit als Barista für halt ein Viertel des Stundenlohns gearbeitet, so, also und mich halt hingestellt und Kaffee gemacht. Und dann kamen halt auch diese Sonntage, wo es geregnet hat und man irgendwie 3 Wochen in den Beinen hatte und man eigentlich keinen Bock mehr hatte, die 79. Spülmaschine heute einzuräumen. Aber man macht es halt dann doch. Und dann kommt ein Moment, wo man sich testen muss. Wenn dann so um 17.59 Uhr der letzte Flat White bestellt wird und der Shot läuft 4 Sekunden zu kurz, kippst du dann da einfach Milch drauf und lässt es gut sein oder machst du den nochmal? Und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich es halt dann doch wieder richtig gemacht habe. Weil ich halt doch genug Überzeugungstäter bin in Sachen Kaffee und genug Sendungsbewusstsein habe, dass ich irgendwie halt nichts Schlechtes rausgeben wollte immer. Und das hat auch in dieser Phase gehalten, in der es dann wirklich für einen so Bürohengst irgendwann mal hart wurde, in der Gastro einfach ganz konkret zu arbeiten. Und nach 8...
Ja, das war dann auch die erste richtige Vollzeit-Gastro-Erfahrung, die du so hattest.
Ganz genau. Und ich würde niemandem raten, einen Laden aufzumachen, ohne das gemacht zu haben. Also im Zweifel kündig lieber, Arbeit als Barista in irgendeinem Laden für ein Jahr lang, sag dann, das ist alles Quatsch und geh wieder zurück. Wir hatten in der Zeit eine Kollegin, auch im Bienwetter, die eben die gleichen Überlegungen hatte, die nach 3-4 Monaten gesagt hat, nee, sie macht jetzt doch was anderes. Sie macht jetzt keinen Laden auf und geh wieder zurück. Und das werte ich auch als Erfolg.
Aber geil.
Ja.
Ja, voll.
Es ist kein Scheitern, sondern es ist einfach, du hast was gelernt. Es wäre ein viel größeres Scheitern, wenn du so einen Laden aufmachst für 100.000 Euro irgendwie und dann im Loch steckst und dann halt merkst, oh, macht auf einmal keinen Spaß
mehr. Der Sonntag
mehr.
Fehlt mir schon sehr.
Ja, und jetzt würde ich doch gerne mal in die Berge oder mir Urlaub nehmen oder halt nicht stehen den ganzen Tag. Wie wenig man eigentlich arbeitet, wenn man an so einem Computer sitzt teilweise.
Und wenn meine Freunde zu Besuch kommen, habe ich gar nicht so viel Zeit für die.
Ja, genau.
Und wenn ich denen das immer ausgebe, dann kommt ja gar kein Geld in die Kasse.
Das sind zum Glück Sachen, die habe ich schon vorher gelernt, bevor ich hier aufgemacht habe. Und ich habe zum Glück einfach auch sehr coole Freunde, die sich nicht einladen lassen, die halt aus Prinzip ganz einfach bezahlen. Deswegen, wenn ihr Leute in eurem Freundeskreis habt, die einen Laden aufmachen, bezahlt bitte einfach eure Rechnung. Lasst es gar nicht erst unangenehm werden. Die Leute brauchen jeden Cent am Anfang, unbedingt. Also lasst euch nicht auf Kaffee einladen. Seid einfach anständig und bezahlt euren Kaffee.
Yes, merkt euch das, Leute. Ja, und das hast du 9 Monate lang gemacht, ne? Und hast dann nach den 9 Monaten gedacht, ja, ne, finde ich ganz gut. Und dann ging es sofort los, oder?
Es wurde erstmal noch krasser, weil ich neben den 40 Stunden im Bean Better angefangen habe, diese Caterings nochmal zu intensivieren. Also ich habe halt irgendwie 4-5 Tage die Woche Kaffee im Bean Better gemacht und dann stand ich 3 Tage am Stück auf irgendeiner Messe, habe Kaffee gemacht. Und dann bin ich wieder zurück und habe halt teilweise Doppelschichten im Bean Better gemacht, um auf meine Stunden zu kommen. Und habe halt irgendwie so, weiß nicht, also es gab eine Woche, da habe ich sowohl für Mavis Machine, für Bean Better, für Café Bla, als auch mich selber, glaube ich, gearbeitet in einer Woche. Und ich wollte halt wirklich testen, wie es ist, wenn du wirklich an die Grenze gehst, wo es auch aufhört, Spaß zu machen. Machst du es dann immer noch gut? Und für mich selber habe ich diesen Test halt bestanden und dann beschlossen, okay, das ist es jetzt. Entweder ich finde jetzt eine Location oder ich mache dieses Catering-Ding irgendwie exzessiver und habe dann irgendwann mal auch in Rücksprache mit dem Paul, weil sich bei dem gute Mitarbeiter beworben haben und er sozusagen den Platz für die freimachen musste, um auch Perspektive zu haben. Ach so. Ja, es wird ja irgendwann absehbar, dass ich gehe. Und wenn dann jemand Gutes sich bewirbt, dann will er dem nicht sagen, hey, ich habe gerade keine Stelle für dich. Und 6 Wochen später kündige ich dann und dann wird die Stelle frei. Also haben wir dann einfach miteinander gequatscht. Haben erst reduziert irgendwie auf 24 Stunden die Woche oder sowas und dann 6 Wochen später habe ich tatsächlich irgendwie mit Marco, dem immer von Man vs. Machine, mal gequatscht. Der hat mir dann den Tipp gegeben, irgendwie, dass man Locations auch auf eBay Kleinanzeigen finden kann und gar nicht Makler unbedingt braucht. Dann habe ich mir da so einen Filter eingestellt und 2 Wochen später war tatsächlich irgendwie Münchner Innenstadt, kleiner Laden. Habe ich mittags noch vom Handy aus eine Nachricht hingeschrieben, bin abends zur Besichtigung gegangen. 3 Tage später saß ich mit den Vermietern am Tisch und irgendwie eine Woche später hatte ich einen Schlüssel. Und dann geht's ganz schnell. Also dann passiert's halt sofort. Deswegen, nächster Tipp für jemanden, der sowas machen will, bereite vor, was du nur irgendwie vorbereiten kannst. Also habe einen Businessplan in der Schublade, habe auch 3-4 verschiedene Businesspläne in der Schublade für kleine, mittlere und große Locations oder sowas. Mhm. Bereit dich vor, weil die Gelegenheit, wenn kommt, dann hast du gar nicht mehr so viel Zeit, dir das auszurechnen. Sondern musst du sofort irgendwie wissen, das ist jetzt mein Szenario A, das kann ich zum Laufen bringen. Da musst du schon echt weit sein, finde ich. Finanzierung muss relativ weit gesichert sein. So, also würde ich halt sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es in anderen Immobilienmärkten noch anders. Vielleicht hat man irgendwo in anderen Städten mehr Zeit zur Entwicklung. Aber hier in München ist halt wirklich so, ich habe auch, die haben mir halt mit viel Diskussion einen Monat mietfreie Zeit gegeben. Das ist halt echt nicht viel, um umzubauen.
Mhm. So. Ja, total. Ja, ja, aber das klingt ja, also so wie du das erzählst, ist das ja genau so, wie man es machen sollte. Und dir sind genau die richtigen Leute genau dafür begegnet. Und auch die Tatsache, dass du quasi in jedem Laden gefühlt da in München schon mal hinter der Theke auch gestanden hast, die Leute dich halt sowohl hinter der Theke als auch vor der Theke und so weiter kannten. Dadurch hattest du dir ja auch schon so eine kleine, also man kennt das vielleicht, wenn man als Barista in einem Café arbeitet, die Leute kennen einen ja und die freuen sich, wenn du da bist, ja, wenn du es gut machst. Ja. Also man merkt das schon an den Leuten, ob man seinen Job sehr gut macht oder
klar,
halt nur so halb gut. Heißt, darüber hast du dir ja schon so eine kleine, eine Kundschaft eigentlich schon aufgebaut. Und stand denn für dich fest, dass du dein Konzept so fährst, wie du es jetzt fährst?
Es war also der Traum, aber ich dachte, es geht nicht. Also mein Traum war, ich habe einen winzigen Kaffeeladen, in dem ich fast nur Kaffee mache und Kaffeebohnen verkaufe. Ich dachte aber immer, ich brauche unbedingt eine Küche, ich muss Frühstück anbieten, ich muss so dieses Vollkonzept rundherum machen. Und ich glaube auch, für die allermeisten Leute gilt das. Und in allermeisten Locations gilt das, ist es richtig. Weil der Kaffee ist zwar das, was prozentual die stärkste Marge hat, klar, da rechnen immer alle, am Kaffee verdienst dein Geld, aber am Kaffee machst du halt nicht deinen Umsatz. Also wenn jemand einen Espresso trinkt, dann sind es halt bei mir auch 2 Euro, weil mehr kannst du halt einfach irgendwie nicht guten Gewissens verlangen für einen einfachen Espresso. Und da steckt bei mir halt schon deutlich mehr Arbeit und Wareneinsatz drin als in jetzt den Läden in der Nachbarschaft, glaube ich. Aber trotzdem sind dann halt einfach mal 2 Euro Umsatz gemacht und den Espresso musst du auch erstmal machen. Das heißt, um Miete und Mitarbeiter und alles zu bezahlen, musst du ganz schön viel Espresso machen. Auch wenn da prozentual die Marge ganz großartig drauf ist, ist es absolut einfach relativ wenig Geld, das du damit verdienst. Das heißt, du musst nebenher schon ein paar Sachen machen. Und mein großes Glück war halt so ein bisschen, dass in München so langsam ein Kaffeetrinkermarkt am Entstehen ist, zu dem ich ja auch beigetragen habe, dass er entsteht, indem ich davor 2-3 Jahre lang in anderen Läden gearbeitet habe. Also da habe ich ja, ich würde gar nicht sagen, so Kundschaft für mich aufgebaut. Also ich habe Kundschaft für das Thema Specialty Coffee hier aufgebaut. Also ich habe in den anderen Läden versucht, die Kaffeequalität zu verbessern und die Leute glücklicher zu machen, damit einfach mehr Leuten erzählen, wie krass Kaffee eigentlich sein kann. Also dass mehr Leute das erleben, was ich damals in London erlebt habe, weil das für mich halt so einschneidend war und ich danach mir die anderen Specialty-Läden gesucht habe und seit 10 Jahren jetzt halt bei Specialty-Röstern einkaufe, nur weil damals die Sascha im Nude Espresso sich Zeit genommen hat, mir zu erklären, was da eigentlich gerade passiert ist in der Tasse. Und nur weil die halt nett zu mir war, bin ich heute in diesem Thema drin so. Und nur weil die halt Qualität auf die Theke gestellt hat. Und deswegen habe ich das halt in anderen Läden auch gemacht und halt versucht, dort auch beizutragen, was ich nur kann, dass dort halt einfach so gut ist, wie es ist. Also Baristas, die vielleicht noch nicht so weit sind, auch einfach ausgebildet. Viele horten dann so Wissen und meinen irgendwie, wenn jemand anders auch Latte Art kann oder Milchschäumen kann, dann schmälert das ihren Stellenwert. Und sind dann so Maschinen-Conqueror, die halt irgendwie nicht so teilen. Das war bei mir halt immer so ein bisschen anders. Ich habe versucht, die Leute ein bisschen vorwärts zu bringen, wenn ich es konnte. Und von den Leuten, die weiter waren, halt möglichst viel zu lernen auch. Damit halt das auf die Theke kommt, was möglich ist im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wir halt möglichst viele Leute von dieser Sache an sich überzeugen. Und ich bin auch heute noch der Überzeugung, dass der Laden, der hier steht jetzt, der Sweet Spot am Viktualienmarkt in München, keine Konkurrenz fürs Café Bla und fürs Man vs. Machine und fürs Standel 20 und so weiter ist, sondern denen Gäste bringt. Weil hier Leute einen gewaschenen Kolumbien trinken, der irgendwie nach Mandarine schmeckt und sich dann denken, ja, was ist denn passiert? Und danach sowas suchen und merken, ach, in meiner Nachbarschaft gibt es ja das Gang und Gäbe, dann gehe ich da jetzt hin. So, und wenn der dann nur noch ab und zu mir kommt, ist es auch cool. Wir haben für das Thema einfach wen gewonnen. Und der erzählt seinen Freunden und die Freunde sind dann wieder öfter am Viktualienmarkt und vielleicht kommen die zu mir. Also ich glaube einfach, wir müssen das Publikum an sich vergrößern und dann hat halt jeder ein kleineres Stück, aber von einem größeren Kuchen.
Ja, Oh wow, das hast du richtig schön gesagt.
Das habe ich schon öfter gesagt.
Ja, ja. So klang das gar nicht. Willst du einmal dein Konzept genau erklären? Also was machst du da jetzt genau in diesem kleinen Laden, den du über eBay Kleinanzeigen innerhalb von 4 Tagen irgendwie fix hattest?
Ja.
Für den du wahrscheinlich das kleine Ladenkonzept in der Schublade hattest, den Businessplan?
Genau, also ich habe verschiedene Konzepte ausgerechnet, wie gesagt. Und zwar, also ich habe nicht BWL studiert, deswegen habe ich das so ein bisschen nach gesundem Menschenverstand kalkuliert und halt mir immer wieder von BWLern bestätigen lassen, dass das, was ich da mache, gerade richtig ist. Oder halt auch gegoogelt und die ganzen Begriffe gegoogelt, welche Quotienten und welche Erträge und welche Anteile Miete von Gesamtumsatz sein sollten. Und ich hatte halt den riesen Vorteil, dass ich einfach Zahlen von 5 Läden kannte, weil ich einfach in 5 Läden Tagesabschlüsse gemacht habe regelmäßig. Das heißt, ich weiß einfach, wie viel Cappuccino machst du an einem Tag oder kannst du an einem Tag machen oder wie fühlt es sich an, 200 Kaffees zu machen. Das konnte ich halt einfach relativ gut einordnen, glaube ich, durch die Erfahrungen in anderen Läden. Und dann habe ich halt dieses kleine Konzept gerechnet gehabt, das war so mein Traumkonzept und da dachte ich mir immer, das geht wirklich nur, wenn ich mittendrin was kriege. Und ich habe mich dann erst auf einen Stand am Viktualienmarkt beworben, weil da einer ausgeschrieben war und da war ich halt unter über 1000 Bewerbern unter den letzten 5, habe aber trotzdem dann die Absage gekriegt am Ende. Da kommt jetzt eine Konfiserie rein, von der ich mich dann künftig beliefern lassen werde, hoffentlich. Also das ist auch cool.
ja, so win-win.
Schließt sich der Kreis.
Keine Konkurrenz.
Nein, überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich halt diesen Laden hier gefunden und der ist halt 20 Quadratmeter groß. Ich habe hier 7 Sitzplätze drin. Also jeder Gastronom, der jetzt mal kurz irgendwie den Kugelschreiber auspackt, sagt, das kann nicht funktionieren. Und vielleicht kann es auch nicht funktionieren. Ich bin jetzt 6 Monate alt. Ich habe keine Ahnung, ob das auf Dauer wirklich funktioniert. Aber die ersten 6 Monate sind halt schon mal viel, viel krasser und besser und cooler, als ich das jemals ausgerechnet habe. Also besser als das Best-Case-Szenario. Lief einfach richtig gut an. Von Tag 1 eigentlich irgendwie so, dass ich nicht nochmal nachlegen musste finanziell. Das war alles super cool. Aber
ja, sehr geil.
Aber
ich hatte dich auch von Tag 1 auf dem Schirm. Das war... Wie das irgendwie, du hast das auch richtig gemacht auf Instagram sofort präsent. Alle Leute irgendwie, die auf Social Media ein bisschen was mit Kaffee machen und in München in der Nähe sind, die kommen halt bei dir vorbei.
Ja, aber nicht, weil ich sie nerv und nicht, weil ich hier super aggressive PR mache oder sowas, sondern, also klar, ich habe davor 6 Jahre in der Werbeagentur gearbeitet. Also ich weiß, wie sowas funktioniert, wie man irgendwie Reichweite schafft und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist aber, ich habe davor mir kreative Möglichkeiten überlegt, wie ich Geschichten erzählen konnte, die ich eigentlich nicht erzählen wollte. Also ich habe davor in der Agentur versucht, Sachen zu verkaufen, von denen ich eigentlich nicht fand, dass du sie kaufen solltest. Und jetzt konnte ich dieses ganze Handwerkszeug auf einmal benutzen, um was zu verkaufen, was ich finde, dass viel mehr Leute kennen und kaufen sollten. Also ich konnte mit viel mehr Überzeugung auf einmal diese Fähigkeiten einsetzen und dann ist es natürlich super einfach. Dann, also aus meiner Sicht mache ich extrem wenig Werbung, weil ich weiß, was viel Werbung machen bedeutet. Ich mache halt ab und zu meine Instagram-Story, ab und zu meinen Post und schreibe halt Leuten. Aber hauptsächlich machen wir hier einfach gute Arbeit. Und damit, das sage ich jetzt bewusst nicht ich, sondern wir, weil ich halt fantastische Leute auch da habe. Wir stellen halt einfach guten Kaffee auf die Theke und verkaufen guten Kaffee. Das ist das Konzept, nach dem du gerade gefragt hast. Also wir haben ein Regal, in dem ist einfach der absurd beste Kaffee drin, den du finden kannst. Europaweit. Ich arbeite daran, das weltweit zu machen, aber Zoll und Kaffeesteuer ist eine relativ interessante Geschichte. Ist für Europa schon relativ kompliziert. Das für Welt zu machen, wird dann nochmal anders. Aber das ist das Konzept. Also wir versuchen, alles so gut auf die Theke zu stellen, wie es geht. Und wenn es dir schmeckt, nimm es heim und versuch es selber. So, und
heißt also, es gibt eigentlich nur Kaffee und so ein bisschen so Gebäck, ne? Croissants oder so.
Ja.
Aber eigentlich nur Kaffee.
Das mit dem Gebäck ist tatsächlich so, hier in München, ich weiß nicht, wie das anderswo ist, aber hier in München ist so ein bisschen das Ding, wenn du Kaffee machst, dann musst du Franzbrötchen machen scheinbar.
Also so kann ich dich nicht mehr hören.
Warte ganz kurz, ich muss dann hier das Mikrofon gerade umstellen, weil...
Kann ich nicht hören.
Warte.
Warum wechselst du denn auch?
Weil der Akku leer ist. Kannst du meine Lippen lesen oder wie verstehst du mich gerade?
Ja, nee, jetzt verstehe ich dich wieder.
Ah, hörst du mich jetzt wieder? Ist das jetzt das MacBook-Mikrofon?
Ja, ich schätze schon. Und ist auch super gut. Also,
okay, cool. Nee, weil ich hatte davor diese schnurlosen Bluetooth-Kopfhörer drin, aber die mögen, wenn man so viel redet, dann mögen die nicht mehr.
Ach so, okay, alles klar. Ja, also, du bist wieder da und Also du weißt nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in München ist das so, du bist ja zum Beispiel auch am Viktualienmarkt, ja. Ne? Da gibt es ja auch alles an so Snackereien, genau. Und so, oder?
Also das ist das Erste. Ich glaube, du musst Speisen machen, wenn es nicht in deiner Nachbarschaft passiert, weil du die Leute, die Mittagessen gehen wollen, die müssen halt bedient werden, sonst sind die nicht bei dir. Und die sind halt bei mir, weil sie auf dem Viktualienmarkt essen gehen. Mhm. Und das ist halt cool, da muss ich ihnen kein Essen geben, sondern kann ihnen nur den Espresso hinterher geben. Das macht es mir halt viel einfacher. Mhm. Aber
ja, also dein Standort ist schon echt einfach Bombe, oder? Für genau das, was du machst.
Genau, also da habe ich auch lange gesucht und mir auch mehrere angeschaut und war mir eigentlich auch mit anderen Vermietern schon einig, aber am Ende fällt es dann doch mal durch und wenn es durchfällt, ist es manchmal auch einfach gut so. Da muss man einfach weitersuchen und irgendwann, wie gesagt, geht es dann ganz schnell. Nee, aber in München mache ich auch, also Gebäck machen wir nur Franzbrötchen. Und zwar, weil das jeder macht und scheinbar machen muss. Das hat sich hier irgendwie etabliert. Ich glaube, mehr haben wir so beschieden und Standl haben das verbrochen, dass zu Specialty Coffee Franzbrötchen gehören.
Das ist so ein Hamburger Ding.
Ja, aber ich saß halt hier, während die Baustelle war, saß ich auf einer Holzpalette draußen vor der Tür, habe kurz Pause gemacht in der Sonne im August, brennend heiß. Und habe halt meinen Filterkaffee getrunken und dann haben Leute gefragt, ah, was passiert hier? Habe gesagt, ja, ich mache hier so einen Specialty-Kaffeeladen. Ah, dann auch mit so Franzbrötchen und so.
Ja, genau.
Und dann denke ich mir halt, okay, also die sind ja einfach gemacht. Ist ganz witzig, dann gibt es so den Mitvergnügen München, die posten hier irgendwie die 11 besten Franzbrötchen der Stadt. Mhm. Ich gehe die Liste durch und bei 4 von den Läden habe ich gearbeitet und es waren alles genau die gleichen. Also ist ja relativ einfach gelöst, das Problem. Franzbrötchen machen alle die gleichen, das ist keine große Kunst. Also machen wir halt auch Franzbrötchen, aber das ist jetzt nicht so das, worüber ich mich hier positionieren will, glaube ich. Also das macht auch vom Umsatz her und vom Tagesgeschäft extrem wenig aus.
Machst du die selbst?
Natürlich, wir wickeln alle Franzbrötchen selber, Blätterteig und verkaufen sie dann für 2,30 Euro, ist ja klar. Niemand macht Franzbrötchen selbst. Ich glaube, es gibt eine Bäckerei in München, die Franzbrötchen selbst macht. Also niemand macht die selbst, ist unfassbar. Nee, wir haben auch keine Küche. Wir haben auch keine Konzession für die Küche. Also wir dürfen auftauen, aufbacken und servieren und fertig. Und wir haben auch keine Alkoholkonzession. Und ich bin auch ein Einzelhandel. Ich bin keine Gastronomie. Also ich mache hier hauptsächlich Bohnenverkauf eigentlich. Und das ist tatsächlich auch so, von den Zahlen her machen wir ähnlich viel Bohnenverkauf wie Kaffee in der Tasse.
Ach was. Ja, also ich war ja ganz kurz nach deiner Eröffnung schon mal da. Und da hast du auch gesagt, dass du gerade irgendwie auf die nächste Lieferung an Bohnen wartest, weil das von Anfang an so unglaublich gut gelaufen ist. Das konntest du dir gar nicht vorstellen, dass du halt so viele Bohnen verkaufst. Du dachtest, also, oder sagen wir mal so, es ist von Anfang an gut gelaufen und du dachtest, es wird wohl eine Weile dauern, bis es irgendwie ankommt.
Ja.
Oder?
Ja, und ich habe halt irgendwie so die Zahlen aus anderen Cafés, wie gesagt, als Basis genommen und die verkaufen schon alle Bohnen, aber es ist schon irgendwie nochmal ein bisschen anders, was hier gerade passiert. Weil ich habe, also ganz konkret habe ich, als ich eröffnet habe, habe ich von 3 verschiedenen Röstern, meine ersten 3 waren Coffee Collective, La Cabra und JB, habe ich jeweils 6 Kilo Kaffee für den Verkauf bestellt. Also 6 Kilo Kaffee zum ins Regal stellen. Insgesamt 18 Kilo. Mhm. Und hatte schon Angst, dass mir dieser Kaffee alt wird. Also, weil das ist ja irgendwie ganz schön viel Kaffee. So 18 Kilo Kaffee in kleinen Tüten zu verkaufen, denkt man, das ist schon gar nicht so wenig. In der Woche vor Weihnachten habe ich von 4 verschiedenen Röstereien jeweils knapp 30 Kilo bestellt in einer Woche. Also
Jeweils.
Ja, also wir haben wirklich im Dezember insgesamt knapp 300 Kilo Kaffee bestellt. Das ist völlig absurd. Also das war auch natürlich das Weihnachtsgeschäft im Dezember und Januar war dann schon wieder gar nicht so krass. Aber trotzdem, so ein bisschen diese Kurve mal zu zeigen, was ich erwartet habe und was dann passiert ist, geht halt weit auseinander. Ich habe in den ersten 12 Wochen ungefähr, habe ich alle 2 Tage Kaffee irgendwo herbestellt, weil ich immer noch zu wenig bestellt hatte. Ich habe schon immer mehr bestellt, aber trotzdem, dann schreibe ich ein Newsletter oder Instagram-Post, hey, wir haben jetzt Copy. Und 5 Tage später kommt einer rein und sagt, hey, wann kommt ein Copy? Und ich sage, ja, schon wieder weg, aber vielleicht bestelle ich nochmal. Und so hatten wir halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, von, ich glaube, 16, 17 verschiedenen Röstern, jeweils halt immer mal wieder so 30 Kilo Bestellungen sind so unsere Standardgröße, 25, 30 Kilo. Und das machen wir halt immer einmal vom Johannes, unseren Hauskaffee und verschiedene Kaffees, die es sonst von dem so gibt, und einmal von einem Gaströster. Das ist immer ein skandinavischer, weil ich einfach finde, dass die relativ ähnliche Röststile haben, die ich hier repräsentiert haben will. Und dann einmal ein anderer. Also wir haben 3 Regale. Einmal JB, einmal Skandinavien, einmal was anderes. Im Januar haben wir ein Brexit-Special gemacht, weil der 31. Januar der Brexit war. Also haben wir halt Workshop, Roundhill, Obadiah aus Edinburgh und Origin, glaube ich, waren die 4 oder 5, die wir hatten.
Also die sind dann schon auch gleichzeitig drin. Genau. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du 3 verschiedene Röster immer da hast, sondern du hast quasi so... Doch. Aber du hast ja gerade also jetzt schon 3 alleine aus dem... Also du hast JB da.
Ja.
Dann hast du was Skandinavisches.
Ja.
Und da ist dann aber auch wirklich immer nur ein Skandinavier drin.
Meistens, ja.
Okay, weil was du am Anfang aufgezählt hast, waren auch mehr als 3. Ich bin durcheinander.
Also wir haben 3 Regale und meistens heißt es 3 Röster. Aber da gibt es natürlich immer Überlappungen, weil zum Beispiel La Cabra ist noch nicht ganz weg, bevor Coffee Collective kommt oder sowas. Und dann sind halt mal La Cabra und Coffee Collective nebeneinander im Regal. Oder, keine Ahnung, okay. Origin ist noch nicht ganz weg, bevor Roundhill kommt. Und dann ist halt in der Mitte das britische Regal gerade mit 2 Röstern voll. Die Rekordzahl war, glaube ich, in der Woche vor Weihnachten hatten wir 27 verschiedene Kaffees von 6 verschiedenen Röstern. Also das war schon arg dann. Das wird dann auch nicht ganz einfach in den Verkaufsgesprächen, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich suche Kaffee, ich mag gern Äthiopien, was ja schon eine super präzise Nachfrage ist. Meisten sagen ja, ich will was nicht so Saures oder sowas. Und dann hast du halt, Äthiopien hast du halt 5 verschiedene von 3 Röstern im Regal stehen. Und dann kann ich das vielleicht noch erklären, als jemand, der hier 6 Tage die Woche drin steht, aber dann von jedem Mitarbeiter zu erwarten, dass er die Differenzen und Nuancen zwischen 6 verschiedenen Äthiopiern runterdekliniert, ist dann manchmal doch viel. Also reduzieren wir gerade wieder ein bisschen. Uns ist Qualität wichtiger als die Quantität eben. Also es geht nicht nur darum, eine breite, krasse Auswahl zu haben, sondern wir kappen jetzt auch wieder mehr. Also jetzt gerade kappt niemand, weil Corona, aber wir lassen uns von Röstern Samples schicken und wir wählen extrem kritisch aus und kaufen dann entweder nichts oder auch wirklich nur die Kaffees, die uns wirklich überzeugt haben von diesen Röstern.
Merkst du das? Es war gerade voll schön, weil du hast so schön erzählt und für einen kurzen Moment hat es sich so angefühlt, als wäre gerade keine Corona-Krise.
Ja, und dann habe ich mir vorgestellt, wie wir jetzt alle an irgendeiner Schüssel Kaffee schlürfen und dann dachte ich mir, ach nee, das machen wir jetzt ja nicht mehr.
Ja, genau.
Nee, aber so haben wir es normal hier gemacht. Also wir machen öffentliche Cuppings, was man jetzt ja gar nicht mehr machen kann im Moment.
Und ja, dann donnerstags, ne?
Dann machen wir Team-Cuppings eben auch öfter mal. Und ich mache auch zwischen der engeren Auswahl mache ich selber auch immer noch entweder Cupping oder schnelle Aeropress oder sowas und probiere die Kaffees sehr kritisch. Mhm. Weil wir schon, also das sind teure Kaffees hier, ja. Also das sind jetzt nicht irgendwie die 7 Euro Espresso-Blends, sondern das sind teilweise über 20 Euro irgendwelche Kenia von La Cabra oder sowas. Oder jetzt gerade unser, glaube ich, Rekordpreis ist für 100 Gramm Geisha Village von Rare Standout. Kostet halt dann 27 Euro. Also es ist schon einfach teurer Kaffee, der hier steht.
Ja, den habe ich auch da gerade. Der ist ziemlich geil.
Ja. Ich habe auch noch 5 Packerl habe ich noch. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr sie wollt, weil der Laden ist zu.
Ja.
Sagt Bescheid, der ist ganz schön cool. Der schmeckt so ein bisschen, als wäre Kohlensäure drin. Der ist so prickelnd, der springt so aus der Tasse raus. Also schon verrückter Kaffee. Jedenfalls probieren wir halt sehr kritisch und da muss man sich bei Röstern auch manchmal ein bisschen unbeliebt machen und halt Absagen erteilen. Und das ist mir am Anfang ein bisschen schwerer gefallen, das fällt mir jetzt leichter.
Aber würdest du sagen, dass du bei den Röstern jetzt auch so ein bisschen auf dem Schirm bist? Also hast du da gute Kontakte oder hattest du die vorher auch schon?
Ja, ich habe mit denen angefangen, mit denen ich Kontakte hatte und die ich halt kenne und die auch sowohl bei mir als auch in der Community ein hohes Ansehen haben, weil man natürlich am Anfang ein bisschen auch die Markenabstrahleffekte nutzt. Also sich La Cabra ins Regal zu stellen am Anfang bringt halt einfach Leute her. Da kamen unendlich viele Leute am Anfang, die gesagt haben, boah, endlich gibt's La Cabra irgendwo. Deswegen nimmt man halt am Anfang eher einen großen Namen und jetzt haben wir halt gerade Candy Cane aus Prag, was glaube ich hier in München eigentlich kein Mensch kennt, aber halt genauso krasser Kaffee ist und jetzt haben wir uns halt sozusagen den Ruf auch erarbeitet, dass wenn es hier im Regal steht, dann ist es gut und deswegen können wir jetzt auch Röster featuren, die vielleicht nicht so viele Leute kennen.
Und ja, jetzt habt ihr die Strahlkraft.
Ja, wir versuchen es, zumindest in unserer Community. Ja. Nicht nur, man muss da immer wieder ein bisschen auch wieder auf große Namen setzen manchmal und dann wieder kleine mal featuren. Aber im Endeffekt geht es darum, solange wir richtig guten Kaffee ins Regal stellen und da keine Ausfälle dabei sind, geben die Leute uns gerne halt auch bis zu 20 oder mehr Euro pro Packerl Kaffee, weil sie halt wissen, wenn sie ihn jetzt heimnehmen und nicht versauen, dann ist der gut. Also nicht gut, sondern krass. Also es ist wirklich einfach die Spitze des Kaffees, den es hier gibt.
Schenkst du die Kaffees im Regal denn auch aus?
Ja, nicht
alle. Und, also man würde sich das ja schon... Und man würde sich das ja schon so vorstellen, dass in so einem Specialty-Coffee-Laden, wie du den jetzt gerade beschrieben hast, dass man sich da V60, Aeropress, Chemex, Kalita oder was auch immer zubereiten lassen kann. Wie stehst du dazu so?
Ja, das weißt du, deswegen fragst du so provokativ. Ja. Bei uns gibt es Espresso-basierte Getränke und Batch-Brew. Und Punkt. Und zwar, glaube ich, jeder Laden muss sich entscheiden, ob er Batch oder Handbrew macht. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich mache Handbrew. Und wenn nur ich hier drin stehen würde und wir nur Wochentage hätten, würde ich vielleicht auch Handbrew machen. Aber egal, wie viele gute Baristas du hast, jeder macht es dann doch einen Tick anders. Und es ist super schwierig, 10-mal hintereinander den gleichen V60 aufzugießen vom gleichen Kaffee. Das ist schon, und wenn den dann 10 verschiedene Leute machen, dann wird es nochmal schwieriger. Und wenn du dann noch V60 Kalita und Aeropress reinbaust, dann wird es richtig schwierig, den Kaffee so zu repräsentieren, wie du willst. Und wenn du Batch und Handbrew anbietest, dann bestellen alle Handbrew, weil es halt irgendwie so romantisch zeremoniell ist und sich das jeder so vorstellt, wie du gerade geschildert hast. Dass wenn so ein High-End-Laden ist, dann erwarte ich auch, dass da sozusagen die Chemex auf der Theke steht. Dann bestellt jeder den Handbrew und die Leute, die dann den Batch bestellen, die kriegen halt einen 6 Stunden alten Kaffee und dann schmeckt der Batch schlechter als der Handbrew und deswegen wird das Vorurteil bekräftigt, dass Batch eben nicht toll ist. So, bei uns stehen teilweise 2 Batches parallel auf der Theke, weil wir nur Batch machen und der deswegen halt schnell weggeht und wir halt auch nicht so riesige machen und dann ist der immer frisch und immer reproduzierbar und wir schreiben mit Kugelschreiber auf die Kaffeetüte das letzte Rezept drauf, das wir hatten, damit der nächste Barista weiß, wie der letztes gemacht hat. Und wenn wir was dran ändern wollen, dann kann der sozusagen dem Nächsten vorschlagen, hey, tu mal 2 Gramm mehr rein oder mal 3 Striche gröber. Und dann ist der Batch halt einfach reproduzierbar besser als jeder Handbrew.
Also, ja, es sagen ja auch viele, dass man ein gutes Kaffee am Batchbrew erkennt.
Absolut.
Also, oder dass man halt so ein bisschen danach gehen kann, wer es schon mal hinkriegt, wirklich einen geilen Batchbrew zu machen, der kriegt es dann vielleicht auch, der setzt sich schon mal ein bisschen wenigstens mit dem Kaffee auseinander.
Also für mich, es gibt sonst so in der Gastronomie, ich weiß nicht, ob ihr das außerhalb von München kennt, bei uns nennt man das den Schnitzeltest. Wenn man zum neuen Wirt geht, dann isst man erstmal ein Schnitzel. Und wenn das Schnitzel gut ist, dann darf er nächstes Mal was anderes probieren, so ungefähr. Und so mache ich das mit dem Batch-Brew-Test oder Espresso, je nachdem, worin ich gerade in der Laune bin. Aber also ich probiere selten als erstes irgendwo ein Milchgetränk, sondern halt so die Basis. Und wenn die passt, dann glaube ich den Leuten so ein bisschen. Und da ist mir halt super wichtig, Konsistenz ist mir einfach wichtiger als absolute Spitze. Es gibt da so 2 Philosophien der Qualitätsverbesserung, glaube ich. Die eine ist, an der besten Tasse zu arbeiten und die andere ist, an der schlechtesten Tasse zu arbeiten. Und ich will an der schlechtesten Tasse arbeiten. Weil wenn ich
und die halt konstant so gut machen, dass es einfach...
Genau. Wenn ich weiß, nichts, was hier auf die Theke geht, ist unter 85% gut, dann bin ich halt glücklich. Und wenn ein Barista ab und zu mal 100% hinstellt, aber dann, wenn ein bisschen Hektik los ist, wieder 60, dann bin ich halt nicht glücklich. Und deswegen arbeite ich halt lieber an konsistenten 85-90% und lasse die 100 vielleicht auch irgendwie... Weiß nicht, ich will nicht sagen, ich gebe sie auf, weil wir machen schon auch viel, um an der Spitzentasse zu arbeiten, aber es hat eine viel niedrigere Priorität bei uns, als an der schlechtesten Tasse zu arbeiten. Mir ist viel wichtiger, wenn hier am Samstag irgendwie mal auch mal 400 Tassen über den Tresen gehen, dass die alle gut sind oder keine zumindest davon schlecht ist. Nee, die sollen alle gut sein und ich kann es auch guten Gewissens sagen, wir kriegen das hin. Wir kriegen das, glaube ich, also wir kriegen das so gut hin, wie man das hinkriegen kann, glaube ich. 400 Tassen Kaffee in gut zu machen. Ich weiß nicht, wie viel besser das noch geht. Das liegt jetzt nicht an mir und daran, dass ich so toll bin, sondern einfach daran, dass ich zum Glück hier einen Ort geschaffen habe, in dem einfach richtig gute Leute auch Bock hatten zu arbeiten. Also die Leute, die richtig überzeugt mit Kaffee arbeiten, die standen halt in den ersten Wochen hier alle auf der Matte und haben gefragt, ob ich Hilfe brauche.
Und du erst so, nein, sie so, sag sofort Bescheid. Und dann hattest du so eine Liste mit Leuten, die du anrufen konntest.
Genau. Also wirklich genau so war es. Und alle meckern, wie schwierig das ist, Mitarbeiter zu finden in so Kaffeejobs. Ich glaube, dann muss man halt so ein bisschen mal auch überlegen, was man für einen Job bietet. Und das geht nicht nur um Bezahlung. Also ich bezahle nicht besser als die anderen Cafés. Wir können alle nicht wahnsinnig gut bezahlen. Und ich weiß ja, was die anderen bezahlen, weil ich es ja bezahlt bekommen habe. Deswegen, ich weiß, dass ich da jetzt nicht drüber lieg. Ich weiß nur, dass ich halt ein Umfeld geschaffen habe, in dem jemand, der so über Kaffee nachdenkt, wie ich über Kaffee nachdenke, Bock hat zu arbeiten. Und die hat man dann vielleicht auch nicht alle für immer, weil die vielleicht auch alle in einem Jahr dann ihren eigenen Laden machen oder sowas, aber dann kommen halt die Nächsten, die Bock drauf haben. Und auch das hilft.
Ja, voll, halt ist ja auch schön, so einen Raum zu bieten.
Ja.
Ja. Ja, also klingt mega geil und also ich kann nur sagen, ich war ja jetzt auch schon zweimal da bei dir und die Atmosphäre in deinem Laden ist einfach auch eine ganz besondere, weil es ist ein total cleaner, kleiner Laden und gefühlt sind alle, die im Laden sind, immer miteinander im Gespräch, ja, weil du irgendwie auch so ein bisschen die Gespräche so führst, dass man sie einfach mit, dass man einfach mit einsteigen kann. Ja. Also ich weiß nicht, das ist erstmal, als ich da war, da saßen da zwei, die haben Kaffee getrunken, dann haben die angefangen, sich über die Kommandante zu unterhalten. Mhm. Und dann bin ich mit rein und habe gesagt, so ja, hier, also voll, geiles Teil, life-changing. Und dann war halt der neben mir gesessen hat, auch irgendwie so ein bisschen mit drin. Und das ist irgendwie so die Atmosphäre, wie es bei dir so zugeht. Machst du das bewusst?
Ich glaube nicht, dass ich das bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist der Laden. Also der Laden zieht halt die Leute an, die interessiert dran sind. Und zu meinem großen Glück scheinen es genügende zu sein für den Moment. Mhm. Mal schauen. Wir arbeiten dran, dass es mehr werden. Ich hoffe, es werden nicht weniger. Wir werden es sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich das als Person so sehr bin. Also nebenher habe ich in der Kaffeerösterei Vietz ein Jahr lang Barista-Kurse gegeben. Vielleicht sind deswegen so ein paar so Aussagen auch noch so sehr geprobt manchmal. Also wenn Fragen zu Kaffee kommen, dann kann ich halt relativ kompakt antworten. Aber als du zweimal da warst, ich glaube nicht, dass ich dir den Kaffee gemacht habe.
Nee.
Siehst du? Und das meine ich. Also es gibt viele so inhabergeführte Läden, wo halt dann nur der Chef Plan hat und der steht halt da und macht geilen Kaffee. Und wenn du aber schon aus der Ferne siehst, dass der Chef gerade nicht da ist und jemand anders an der Maschine steht, gehst du gar nicht so rein.
Ciao.
Ja. Also ich will nicht, dass das hier ein personengebundenes Ding wird. Ich will nicht, dass die Leute sagen, ich gehe zum Markus Kaffee trinken. Sondern ich will,
ach so.
Ich will, dass die Leute sagen, ich gehe in Sweet Spot Kaffee trinken, weil es hier einfach immer gut ist. Und da ist dann, also ich war jetzt 5 Tage gar nicht da, und ich bin mir trotzdem sicher, dass der Kaffee hier gut war.
Ja, ach, das wollte ich damit auch so gar nicht sagen. Also, dass du gute Mitarbeiter hast, das kriegt man halt auch so mit. Und wie die Atmosphäre so zwischen dir und deinen Mitarbeitern ist und so. Das wirkt auch nicht so, hier, ich bin der Chef und er ist mein Mitarbeiter, sondern so gar nicht. Cool. Ich glaube, wenn wir uns nicht schon über Instagram schon mal so ein bisschen connected gehabt hätten oder so, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, auf wen von euch beiden ich jetzt zugehe oder so.
Super, also, freut mich sehr zu hören, weil das ist genau das Ziel halt, wie das hier sein soll. Und klar, tappe ich mich ab und zu dabei, wie ich einen Mitarbeiter irgendwie in einem Bodenberatungsgespräch auf einmal überfahre, weil ich halt irgendwie dann doch so ein Sendungsbewusstsein habe, dass ich jetzt unbedingt den Coffee Collective Äthiopien empfehlen will, weil das ist genau das, was der meiner Meinung nach sucht gerade. Aber man lernt. Also wie gesagt, der Laden ist jetzt 6 Monate alt.
Ja gut, also wir sind jetzt bei heute.
Kommen wir mal zu heute.
Eigentlich,
weil das Komische ist, ich habe ja, wie gesagt, diese Businesspläne kalkuliert und ich habe alle möglichen Szenarien kalkuliert. Und die Best-Case-Szenarien wurden in den letzten 6 Monaten alle übertroffen. Also es lief viel, viel besser als jemals erhofft. Und es war der Höhepunkt war vor 2 Wochen so ungefähr. Da haben wir nämlich einerseits eine riesen Messe beauftragt bekommen. Also wir wären auf der Internet World Expo an einem der größten Stände gewesen. Der Stand wäre ein komplettes Café gewesen von so einem IT-Anbieter, die sich in dem Café gegründet haben und deswegen Cafés mögen und halt ihren Messestand als Café haben wollten und zwar als gutes Café und deswegen bewusst uns dafür gebucht haben. Und 6 Tage vor der Messe wurde es halt abgesagt wegen Coronavirus. Mhm. Und dann dachte ich mir schon, oh, das wäre jetzt so eine geile Challenge gewesen, so das erste Mal auf 2 Locations gleichzeitig aktiv zu sein als Laden.
Ja,
und eben nicht nur so inhabergeführter, ich mache Kaffee für die Leute Laden, sondern wirklich zum Unternehmen zu werden, das an 2 Locations gleichzeitig funktioniert. Das wäre so der coole nächste Step gewesen einfach. So, dann ist das durchgefallen, 6 Tage vorher abgesagt. Und der zweite Höhepunkt war, dass ich mir Urlaub nehmen konnte nach 6 Monaten. Also nach 6 Monaten, die ich hier wirklich so gut wie jeden Tag drin stand, bis auf 2 Tage, konnte ich mir zu meinem Geburtstag, der jetzt am Sonntag war, konnte ich mir frei nehmen. Und zwar 5 Tage am Stück. 6 Tage am Stück. Also wie krass eigentlich. Du machst einen Laden auf
also und kannst nach 6 Monaten... Also herzlichen Glückwunsch.
Danke. Kannst nach 6 Monaten...
Für beides.
...dir 6 Tage frei nehmen und mit deiner Freundin irgendwie chillen. Das war so, also für mich habe ich Anfang März, als sich das so rauskristallisiert hat, dass diese beiden Meilensteine jetzt passieren, habe ich wirklich das erste Mal so ein Erfolgsgefühl gehabt, so von wegen, boah, krass, ich habe hier was geschafft. Und dann fällt halt, dann kommt Corona und macht halt die Messe kaputt, macht den Urlaub kaputt und jetzt haben wir den Laden zugesperrt. Also jetzt ist Tiefpunkt so. Und das direkt nach dem Höhepunkt ist jetzt absoluter Tiefpunkt gerade.
Willst du ein bisschen erzählen, wie sich das so für dich als Ladenbesitzer, also als Betreiber und auch vielleicht so ein bisschen in dieser Community, die ihr ja in München schon habt. Also ihr seid ja schon alle eng und habt auch gemeinsame Projekte, wie ich sehe da hinten auf deiner Maschine dieses Fundsystem und so, was ihr zusammen macht. Und also das wirkt schon immer sehr so, als würdet ihr viel miteinander kommunizieren. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch jetzt in der letzten Zeit ziemlich viel miteinander kommuniziert habt.
Ja.
Ja.
Also ich habe heute mit wieder sowohl Steffi als auch Paul telefoniert, gestern mit dem Johannes gesprochen, am Tag davor mit dem Alex, dem Inhaber von Feeds, gesprochen. Wir sind sehr, sehr verbunden, klar. Manche meinen sogar immer, wir sind eine Kette. Also manchmal, wenn die Leute herkommen, meinen die, wir gehören zusammen irgendwie. Aber es ist nicht so. Es gibt kein Münchner Kaffeekartell. Das sind alles dann doch nur wir.
Bisschen süß.
Aber es fühlt sich ganz krass an. Also als wir vorgestern, als mein Mitarbeiter, der Enzo, dann da stand und das Gitter runtergelassen hat vorm Fenster, da habe ich schon ein bisschen gekämpft. Also das war schon so ein Moment, wo man einerseits gerade so orientierungslos dasteht und gar nicht weiß, was man jetzt anfangen soll. Mhm. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob man jetzt den Kaffee wegschmeißen muss oder sowas, sondern einfach nur, dass man einfach überhaupt nicht weiß, ist man jetzt 2 oder 10 Wochen zu? Wie bezahlt man seine Miete? Wie bezahlt man seine Gehälter? Dann sieht man im Fernsehen irgendwelche großen Worte von Soforthilfen und sonst was und von Krediten. Ehrlich?
weißt du? Die du nämlich genau wann abzahlen möchtest?
Ja, jetzt also eine Kennziffer, die sich jeder mal so ungefähr merken kann, der plant, einen Kaffee aufzumachen, ist, am Ende hast du, wenn es gut läuft, 10-15% von deinem Umsatz in deinen Ertrag. Also wenn du 20.000 Euro in einem Monat verdienst, dann hast du selber 2.000 Euro dran verdient, wenn dein Laden funktioniert. Ganz viele Gastronomien laufen genau um diese Null rum. Manche freuen sich schon, wenn sie so über 5 sind. Dann ist schon eigentlich so, dann kann man ein bisschen optimieren. Und wenn du richtig krass bist, dann bist du irgendwie so bei 15 aufwärts. Aber das ist so dieses Spektrum, in dem du dich bewegst. So, 10%. Wenn du jetzt einen Monat zusperrst, dann ist es fast 10% von einem Jahr. Ne, das heißt, wenn du mir jetzt einen Kredit gibst, dass ich diesen einen Monat überbrücken kann, großartig, aber dann arbeite ich für den Rest des Jahres umsonst und kostendeckend. Wenn wir 2 Monate zu sind, arbeite ich fast 2 Jahre umsonst. Weißt du, also das ist so, also ich als Person jetzt verdiene dann 2 Jahre lang nichts daran, wenn wir 2 Monate zu sind. Und das sind dann schon so grobe Zahlen, die einem so ein bisschen durch den Kopf gehen, wo man sich denkt, ja, also wenn es jetzt ganz doof läuft, muss ich doch irgendwie freiberuflich nebenher Werbetexter wieder werden oder so ein Schmarrn. Und das ist schon, wenn du davor 6 Monate lang auf so einem Trip warst, so von wegen, du hast hier was Eigenes geschaffen, es ist viel erfolgreicher, als du es dir kalkuliert hast und gerade so ein bisschen anfängst, das alles zu glauben und zu greifen, dass das hier funktioniert und du dann
zerfällt es irgendwie so in der Hand.
Reinkriegst, das ist einfach hart. Für andere ist es bestimmt härter. Ja. Ich habe auch schon mit Leuten geschrieben, die vor ein paar Wochen erst aufgemacht haben, die halt gerade richtig im Loch sind, weil sie gerade einfach eine 6-stellige Summe in den Laden reingesteckt haben und jetzt gar keine Einnahmen mehr haben und nicht mal die letzten Handwerkerrechnungen bezahlt haben und sowas und jetzt keinen Ertrag mehr haben. Also manche trifft es nochmal härter und klar, da ist dann 0% Kredit auch gut und richtig, um die zu retten. Aber am Ende ist es jetzt gerade so eine Situation, alle Worst Cases, die ich berechnet habe, also Pandemie hatte ich nicht auf dem Zettel. Das ist einfach irgendwas, da hat keiner mit gerechnet. Und jetzt war ja gestern Abend auch Mutti im Fernsehen und hat gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir keine solche Herausforderung. Und ich radel hier gerade durch die Stadt hierher und keiner checkt's. Also die Leute sind irgendwie an der Isar, sitzen sie da im Kreis, haben jetzt alle Freizeit und irgendwie angekommen ist es noch nicht. Klar, wir reden alle von Homeoffice und sowas und für ganz viele Jobs ist das auch, also meinen alten Job hätte ich nahtlos im Homeoffice weitermachen können. Ich wäre vielleicht sogar produktiver gewesen. Wenn ich keine Meetings gehabt hätte, sondern einfach nur E-Mails geschrieben hätte stattdessen.
Ich habe auch mit meinen Nachbarn jetzt heute gesprochen. Die waren so, ja, also ist jetzt voll scheiße und ne, krass, aber uns betrifft das nicht so wirklich. Die arbeiten einfach von zu Hause.
Mich rufen alle an und sagen, was soll denn das mit dem Klopapier? Alle horten Klopapier. Mich interessiert das Klopapier gerade nicht, ehrlich. Das, also für mich geht es gerade ein bisschen größere Fragen, als ob ich irgendwie jetzt Klopapier noch habe. Das ist, du stehst gerade als Inhaber von so einem kleinen Laden, der ja nur vom tagtäglichen Umsatz seine Mitarbeiter und seine Mieten und alles bezahlen kann, stehst du gerade ganz anders da. Und das ist die eine Seite. Also isoliert würde ich totale Orientierungslosigkeit und Planlosigkeit und Mulmigkeit empfinden. Die andere Seite ist eben diese Vernetzung in der Münchner Szene, aber auch, also wenn man sich dann so Blogbeiträge vom Tolga durchliest und einen Kommentar drunter schreiben kann und wenn ihr die Coffee Community Week wieder startet und man so ein bisschen so vernetzt wird. Und was hier ja auch passiert ist die letzten Tage, also die 5 Tage, bevor wir zugemacht haben, waren alle 5 Tage Rekordumsatz. Am Ende ist es zwar kein krasser Umsatz im Sinne von Gewinn, weil, wie gesagt, das Geld verdienen wir an den Tassen eigentlich und nicht an den Bohnen und nicht am Equipment. So eine Kommandante, wenn du dir für 222 Euro bei mir kaufst, ist zwar cool, weil das Umsatz ist, aber die Marge ist halt auf die 222 Euro eine andere, als hätten wir die 222 Euro mit 111 Espressi gemacht. So. Deswegen ist das jetzt eher so Kapitalumstrukturierung, aber das ist auch gut. Also ich habe lieber das Kapital gerade auf der Bank als im Regal stehen, deswegen ist das jetzt auch gut. Das, was wir hier gerade machen, dass wir den Kaffee mit dem Fahrrad ausfahren, ist am Ende eine Nullnummer, weil die Mitarbeiter, die das jetzt machen, natürlich genau das Geld kosten, das die Marge auf den Kaffeetüten gewesen wäre. Aber ich habe auch trotzdem lieber bei meinen Stammkunden den Kaffee daheim, als hier im Regal stehen. Also es ist jetzt alles gut und bringt Kapital aufs Konto und rettet uns jetzt natürlich ein bisschen über die Runden. Aber leben kann ich von diesem Modell natürlich nicht.
Ja, sind deine Mitarbeiter Festangestellte oder?
Nein, weil, also ich habe einen Festangestellten, der genau in der Phase ist, in der ich war, als ich im Beam Better angefangen habe. Also der will selber einen Laden aufmachen. Die machen auch hier, das ist der Leon, die machen am Wochenende hier das Faber Breakfast immer in der Bar Garçon, machen die so am Wochenende Frühstücks-Pop-up. Der arbeitet unter der Woche eben hier als Barista. Das heißt, der wird mir halt so lange erhalten bleiben, bis die selber eine Fläche finden. Und der Rest sind im Moment Minijobber. Das sind jetzt 7 Stück.
Ach krass, das sind aber viele.
Ja, wow. Und da Qualität eben konsistent zu halten mit Handbrews, ne? Also ich will da jetzt nicht wieder drauf zurückkommen.
Ich kann das voll nachvollziehen, richtig gut, ja.
Genau, nee, das sind aber halt alles einfach Überzeugungstäter. Die sind alle so ungefähr in der Phase, in der ich, weiß ich, im Café Bla angefangen habe, weißt du? Die probieren es jetzt alle aus, machen es zum Spaß, machen es aus Überzeugung. Und wer weiß, vielleicht kommt bei denen als nächstes der Sprung, dass die hier dann Teilzeit oder Vollzeit anfangen und dann halt in 3 Jahren ihren Laden aufmachen oder sowas. Also diese Leute habe ich halt gefunden, die eigentlich so auf meiner Historie jetzt halt gerade irgendwie so 1-2 Jahre hinter mir sind. So, die arbeiten halt alle hier so.
Sorry, also deine Mitarbeiter, die fahren die den Kaffee auch aus? Also heißt das, du hältst die bewusst auch beschäftigt? Klar. Oder
nein, also wie sieht das ich könnte aus? Das selber machen, dann würde ich an dem Kaffee noch ein paar Euro verdienen. Aber ich, also Minijobber machen ja Minijob auch selten aus finanziellem Luxus, sondern meistens, weil sie halt die 450 Euro auch irgendwie brauchen. Es sind halt meistens irgendwie junge Leute, die halt ein Nebeneinkommen irgendwie gerade brauchen. Und deswegen setze ich halt lieber die aufs Fahrrad jetzt. Und solange ich es mir leisten kann, zahle ich denen halt die volle 450 Euro. Dann kann man ja so ein ganz Jahresarbeitszeitkonto machen und vielleicht können sie dann im Sommer, wenn hier mehr los ist, eine Schicht mehr machen oder sowas und dann sind wir wieder quitt. Das kann man ja alles so ein bisschen einfach hinrechnen und schauen, wie sich's aufgeht. Das ist ja alles im Rahmen machbar. Ich bezahle die jetzt alle voll weiter, soweit ich das kann, solange ich das kann. Das werde ich auch eine Weile lang können, weil die ersten 6 Monate eben viel besser waren als jemals gedacht und weil ich halt auch extrem vorsichtig gewirtschaftet habe. Also ich habe mir in den 6 Monaten noch keinen Cent ausbezahlt persönlich. Das ist alles so jetzt.
Was aber auch ein Luxus ist, ne, dass du das kannst, beziehungsweise einfach gut angegangen, ne?
Ja.
Die Selbstständigkeit.
Was heißt gut angegangen? Ich bin halt in der glücklichen Situation, davor einfach 6 Jahre lang einen gut bezahlten Job und einen lang angelegten Plan gehabt zu haben. Das heißt, ich habe halt dieses Geld einfach auf die Seite gelegt, lange. Ich habe den Laden auch ohne Kredit aufgemacht und halt wirklich so, dass ich jetzt niemandem Schulden abzuzahlen habe. Meine Fixkosten sind überschaubar. Ich muss hier Miete und Strom und alles bezahlen und dann halt die Löhne. Und da wird einem jetzt scheinbar auch ganz gut geholfen. Also bei den Minijobbern wahrscheinlich nicht. Aber bei dem Leon, bei dem Festangestellten, da wird er Kurzarbeit dann greifen. Das heißt, da kriege ich den Lohn dann zum guten Teil erstattet. Und die Lohnnebenkosten, das sind alles natürlich Sachen, die dann schon helfen. Und dann weiß man es ja nicht. Mhm. Vielleicht machen wir es gerade alle viel schlimmer, als es ist. Vielleicht ist in 3 Wochen wieder Sonne. Ich glaube aber eher, wir sind hier länger zu. Und ich glaube eher, das wird noch ein bisschen härter. Und wir werden uns also jetzt im Moment sind wir super beschäftigt mit dem Regal abverkaufen über Fahrradkurier. Aber in ein paar Wochen werde ich mir schon ein bisschen überlegen müssen, nicht nur wie ich irgendwie das Geld verdiene, um das alles zu bezahlen, sondern wie ich auch meine Zeit verbringe, ganz einfach, weil ich kann kein Homeoffice machen. Mir wird irgendwann mal langweilig, wenn jetzt die ganze Bürokratie erledigt ist.
Hm. Ja, aber vielleicht musst du dann nochmal auf deinen alten Job ein bisschen zurückgreifen und das freiberuflich irgendwie machen, wenn das online möglich ist. Also so, um nach jedem Strohhalm irgendwie ein bisschen zu greifen. Aber so wie du das erzählst, klingt das ja schon eigentlich noch recht optimistisch. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend, wie du mir das gerade erzählst. Oh, sorry, ich habe hier gerade einen Streit mit meiner Katze.
Ich glaube, ich tue mir halt auch leichter als andere. Also ich glaube, wenn sowas passieren muss, dann kann es mir nicht zu einer viel besseren Zeit passieren als jetzt, weil ich jetzt noch relativ geringe Personalkosten habe, eben dadurch, dass ich nur die Minijobber und den einen Festangestellten habe und eben 60 Stunden die Woche eigentlich selber hier drin arbeite oder 50 oder 40. Deswegen sind die Personalkosten gerade überschaubar, die ich da zahlen muss, und die Miete und der Strom und so weiter. Also ich glaube, da sitzen andere auf höheren Fixkosten als ich jetzt gerade.
Willst du vielleicht auch, also ohne da jetzt genau zu erzählen, bei wem es da jetzt gerade wie läuft, aber so ein kleines Bild vielleicht mal geben von, von Kollegen, also ja, wie dein Eindruck ist, wie die Lage gerade so ist?
Also die Lage ist, dass wir alle nicht wissen, was wir machen sollen. Wie gesagt, am Montag hieß es, alles macht zu, außer Gastro von 9 bis 15 Uhr, die Speisegastronomie. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen, die Speisen müssen schon stark im Vordergrund stehen, es muss schon um Grundversorgung gehen. Also alles, was so ein bisschen Franzbrötchen ist, gilt jetzt nicht als Gastronomie, sage ich mal. Das heißt, die, die jetzt eigentlich dachten, sie bleiben offen, denken jetzt dann doch drüber nach, zuzumachen. Manche haben zugemacht, manche haben sich anders entschieden. Ich habe gleich zugemacht, weil ich es einfach aus Prinzip richtig finde, jetzt zuzumachen, weil der Hauptansteckungsweg ist über den Rachen. Und was mache ich hier? Ich mache Heißgetränke, die Leute trinken. Ich sollte nicht mehr Kaffee machen, jetzt gerade. Punkt. Also,
ja, ich finde es auch super schwierig, das jetzt zu sehen, dass dann einige irgendwie Kiosk-Versionen machen falsch. Oder so aber aus dem Fenster. Ich bin nicht in der Position, das zu bewerten.
Ich hätte es für mich falsch gefunden, weil ich es mir auch leisten kann, glaube ich, jetzt zuzusperren, hoffentlich. Ja. Ich verstehe jeden, der so lange offen bleibt, wie er kann, weil es ja auch am Ende darum geht, solche Hilfen kriegst du ja nur, wenn du zumachen musstest. Wenn du nicht zumachen musstest, dann hast du Betriebsurlaub gemacht und den erstattet dir natürlich kein Mensch. Also verstehe ich voll, dass jeder so lange offen bleibt, wie er kann. Und nicht weiß, was er tun soll, weil wir alle wissen auch nicht, was wir tun sollen. Wir haben alle miteinander geredet und von den 5, 6 Läden, mit denen ich im engen Austausch stehe, hat sich jeder anders entschieden eigentlich. Also manche machen limitierte Öffnungszeiten, manche machen Kioskverkauf, manche machen einfach weiter und manche machen zu. Und das liegt halt auch daran, dass die Ansagen nicht klar sind. Da gab es am Montag eine Pressekonferenz, dann gibt es eine lange Liste an Läden, die offen bleiben dürfen, die ist total ambivalent. Dann werden heute nochmal Ausnahmen irgendwie ergänzt. Und jetzt, also heute ging so eine Liste dann rum, Lebensmittel-Spezialgeschäfte wie Weinhandlungen, Spirituosenläden dürfen offen bleiben. Munition für Jäger, die Läden dürfen offen bleiben. Blumenläden dürfen offen bleiben. Also
Friseure dürfen offen bleiben.
Ja, mit 1,50 Meter Mindestabstand die Haare schneiden, mussten wir mal demonstrieren, wie das geht. Das ist schon hochinteressant. Ja. Also ich verstehe auch, dass für Politiker gerade irre schwierig ist, Klartext zu reden, weil es auch eine völlig nie dagewesene Situation ist und ja auch immer Interessenkonflikte überall mitspielen und alle diskutieren und alle mitzureden haben. Uns natürlich auch nicht nur um Gesundheit, wenn auch primär um Gesundheit, sondern auch um wahnsinnig viel Geld geht am Ende, ist ja klar, und um Existenzen und um Jobs und um Lebensgrundlage. Ich fand es für mich persönlich, und ich glaube, das muss dann jeder für sich persönlich entscheiden, ich fand es für mich persönlich falsch, hier noch Kaffee zu machen und Leuten in die Hand zu drücken. Fand ich einfach nicht mehr richtig, in dem kleinen Laden zu stehen, Leuten Kaffee zu machen. Das hat sich in den letzten Tagen schon einfach komisch angefühlt. Und jetzt fahren wir halt die Kaffeebohnen aus. Wenn wir jetzt wüssten, wir sind 10 Wochen zu, dann würde ich mir irgendwie was überlegen, wie ich jetzt nochmal Kaffee bestelle und vielleicht 1 oder 2 Tage die Woche aufmachen, nur für Bohnenverkauf, dass die Leute informiert sind. Ja, vielleicht machen wir das.
Wenn in 2 Wochen, eine schöne Sache irgendwie auch wäre.
Genau,
ne?
Also aber, vielleicht machen wir den Fahrradkurier weiter, vielleicht mache ich doch noch einen Online-Shop, vielleicht machen wir hier 2 Tage die Woche irgendwie für 5 Stunden auf und verkaufen nur Bohnen an die Leute, denen es daheim ausgeht, wenn wir jetzt länger zu sind. Das ist alles nicht profitabel, das ist alles, ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht mal genau ausgerechnet, was das bedeuten würde. Da geht es nur darum, ehrlich gesagt geht es mir gerade nur darum, die ganzen Leute, die hier 6 Monate lang so begeistert Kaffee gekauft haben, die sollen doch jetzt daheim in Ruhe begeistert weiter Kaffee trinken können. Und wenn ich da irgendwie mithelfen kann, die damit zu versorgen, mir ist es dann eh langweilig, dann mache ich das. Also auch wenn das Ergebnis neutral ist.
Was ja irgendwie auch geil ist.
Dann bestelle ich halt irgendwie 30 Kilo Kaffee von irgendwo her und schwing mich aufs Fahrrad und fahre zu den Leuten nach Hause. Ist auch okay. Also.
Aber wie siehst du das dann? Also weil dann hast du ja auch Kontakt zu den Leuten. Oder passiert das kontaktlos?
Bei dem Kurier meinst du?
Ja.
Also wir kriegen jetzt Bestellungen über Instagram-Nachrichten, dann schicke ich denen eine Rechnung, dann überweisen die vorab, dann fährt der Fahrradkurier hin, stellt die Tüte vor die Tür und klingelt. Und fertig.
Und läuft schnell weg.
Ja, winkt halt vielleicht, aber hat jetzt nicht mehr Kontakt, als würden die sich irgendwo gerade mal irgendwie auf der Straße begegnen. Also die 1,50 Meter sind auf jeden Fall zu halten, wenn nicht mehr. Wir machen da jetzt nicht irgendwie, dass wir zu denen in die Wohnung gehen und mit denen erstmal zusammen den ersten Kaffee zusammen machen oder sowas. Also,
Wäre schön, aber nee.
Nee, wäre auch super. Kurse geben wäre jetzt wunderschön irgendwie, aber kannst du halt natürlich alles nicht machen. Geht nicht.
Ja. Ja, Kurse wollte ich jetzt anfangen.
Ja.
Also, ja. Und Messejobs wollte ich auch machen.
Ja, das sind genau die Sachen. Also, die habe ich jetzt auch eine ganze Weile lang gemacht. Das ist jetzt extra schwierig natürlich.
Ja, voll. Ich hatte gerade eben was sortiert, was ich dir noch sagen wollte. Ich weiß es gerade nicht mehr. Keine Ahnung.
Okay, wir sind alle so ein bisschen überfordert. Ich glaube, wenn man diesen Podcast hinterher hört, merkt man so richtig, also ich glaube, stell dir mal vor, du hörst den in 9 Monaten oder so, wenn wir dieses Corona-Ding eigentlich vergessen haben, hoffentlich so, wenn der
Herbst
ist und alles vorbei ist. Du hast diesen Podcast und denkst dir so die erste halbe Stunde, oh, der Typ mit seinem Kaffeeladen, der nervt aber ganz schön, was labert der echt die ganze Zeit? Und dann auf einmal kommt dieser Flashback auf Corona und du denkst dir, ach ja, krass, das war auch
stimmt, mal. Scheiße.
Doch, du wirst so richtig merken, wie die Stimmung gekippt ist vor 10 Minuten, als wir angefangen haben.
Ja.
Ich sitze jetzt hier gerade auch, ich blicke auf das zum Glück fast leere Kaffeeregal irgendwie, während ich mit dir rede und denke mir gerade auch, also mich hat es gerade nochmal so eingeholt, so was mache ich eigentlich nächste Woche? Das ist schon krass.
Ja, Coffee Community Week kannst du machen, wenn du Bock hast.
Ja, ich werde schon posten und hashtaggen und alles. Ich mache da mit, ich habe jetzt Zeit jetzt.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Also, weil es ja doch jetzt ein bisschen anders ist als die letzten Male. Also, wir haben das ja schon 2-mal gemacht. Es kommt tatsächlich ein ganz kleines bisschen gemischte Rückmeldung. So, die einen so ein bisschen so, ja, also wir haben gerade andere Probleme als ein bisschen Instagram-Spiele spielen.
Ja.
Und genauso aber auch andere, die sagen, ja, geil, also das ist jetzt genau das, was uns irgendwie nochmal so ein bisschen Begeisterung, Motivation und sowas bringt. Ne? Also und wenn du da irgendwie Ideen hast, wen man da wie gerade unterstützen kann oder so, darum soll es ja auch ein bisschen gehen, ne? Irgendwie was ein bisschen zu zeigen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann.
Aber lass dich davon nicht verunsichern, weil also ich glaube, wenn du polarisierst, dann machst du was richtig ein Stück weit immer. Das ist immer so ein Kompass für mich ein bisschen. Ein guter Freund von mir ist so der größte Rammstein-Fan der Welt und der hat mir erzählt, dass der Till Lindemann mal gesagt hat, der Sänger von Rammstein, der hat gesagt, er spielt lieber ein Konzert, wo von 10 Leuten am Ende 6 gehen und 4 feiern, als dass die 10 halt irgendwie stehen bleiben und hinterher nicht mehr wissen, wie die Band geheißen hat. Ja,
ja, ja, ja.
Und
ja.
So habe ich diesen Kaffeeladen hier auch gemacht. Es gibt hier keine helle und keine dunkle Röstung, es gibt hier keinen Mainstream-Espresso und einen modernen, es gibt nicht irgendwie den Versuch, alle glücklich zu machen, sondern es gibt das, was wir hier cool finden. Und wenn du es cool findest, dann komm her. Und wenn du es nicht cool findest, es gibt drumherum Läden, die das machen, was du suchst. Und
und nicht reinkommen und abkotzen.
Genau.
Saure Plörre.
Ja.
Ja.
Ja. Aber also ganz vielen Leuten passt es überhaupt nicht, was wir hier machen. Ich dachte am Anfang, dass viel mehr so Diskussionen kommt, aber manchmal ist schon einer da. Also der Beste war halt mal gesagt, irgendwie, Entschuldigung, hast du die Maschine kürzlich sauber gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, jeden Tag. Ja, das Reinigungsmittel schmeckt man noch, das ist sauer. Dann fängst du halt an, den Kaffee zu erklären, warum der ab und zu mal vielleicht Fruchtnoten hat. Andere sind völlig überrascht, dass dieser Kaffee eben nicht so sauer schmeckt, wie sie es jetzt erwartet haben, nach dem, was sie so gehört haben, weil man eben auch Balance aus diesen Kaffees rauskriegen kann. Aber trotzdem, wir riskieren hier schon zu polarisieren. Unser Houseblend ist heller als viele Gast-Single Origins, die wir hier reinschmeißen. Das ist, wir riskieren hier zu polarisieren und damit machen wir die Leute, die auf unserer Seite sind, extra glücklich. Und so werdet ihr
sagen, und dann macht es halt auch nochmal extra Spaß, ne?
Genau. Ja, eben. Yes, macht extra Spaß. Genau. Und wenn du halt hinter dem stehst, was du tust, viel cooler.
Ja, also ich habe auch richtig Bock da drauf und ich glaube, es wird ziemlich cool. Und nochmal ganz anders als die letzten Male.
Die cool irgendwie finden, gerade auch dann richtig cool. Und die es doof finden, mein Gott, die haben es halt dann doof gefunden. Aber
ja,
ist so. Eben.
Ja, die sollen es ignorieren und dann ist gut. Aber ich mache mir da auch keine Sorgen. Das war jetzt nur so ein kleines Bild von dem, was dazu gekommen ist. Ja, also Markus, wir haben jetzt schon hier echt so eine 1,5 Stunden. Nee, ein bisschen weniger. Aber ich glaube, wir haben jetzt so ein kleines Bild davon, was du da machst, wo deine Passion liegt und wie es dir jetzt gerade geht. Ja.
Lass uns mal so ein Update machen irgendwie, wenn das alles vorbei ist und wieder 2-3 Monate Normalität waren oder sowas, dann machen wir das einfach nochmal und reden drüber, wie wir die Zeit überwunden haben.
Ja, erinnerst du dich noch an den Schluss des Podcasts, wo die Stimmung plötzlich im Keller war?
Nein, aber also...
Ja, voll gerne.
Ich meine, hört euch mal auf Instagram um oder in den sozialen Medien oder redet mal mit euren Röstern, also... Es geht gerade allen einfach so. Keiner weiß, was sie tun sollen. Ich wollte es vorhin noch nicht so sagen. So, ich wollte mir kein Urteil erlauben, dass die jetzt noch offen sind, das irgendwie falsch machen, weil vielleicht ist bei denen einfach alles anders. Vielleicht haben die mehr Platz. Vielleicht ist bei denen noch nicht so. Ich bin halt hier am Viktualienmarkt in der Münchner Innenstadt. Also hier ist halt einfach Traffic. Und da will ich nicht dazu beitragen, dass einfach noch mehr Traffic ist. Weißt, meine Freundin arbeitet in der Kindertagesstätte und ich habe einen Kaffeeladen. Also die Chance, dass wir diesen Virus irgendwie haben und weiter verbreiten, ist jetzt einfach irgendwie gegeben. Auch wenn noch keiner von uns hustet und es niemand im Hals kratzt und so, aber es ist einfach, die Chance ist einfach ziemlich hoch und dann finde ich es verantwortungslos, in meiner Situation weiterzumachen. Das mag für andere ganz anders aussehen.
Aber das war noch die Frage, die ich dir eben stellen wollte. Hast du denn schon vorher, bevor ihr zugemacht habt, gemerkt, dass es weniger wird?
Ja klar. Also die letzten 2 Wochen ist es extrem viel weniger geworden. Also der Umsatz am Ende des Tages nicht, aber es sind jeden Tag 10% weniger Kaffee geworden und 10% mehr Kaffeebohnen. Also die Hamster.
Also auch Kaffee-Hamsterkauf.
Aber wir haben Kommandantis und Handfilter und Wagen verkauft. Das war toll. Mhm. Aber Barista-mäßig war jetzt nicht irre viel zu tun die letzten Tage. Also ich kann ja ganz konkret sagen, wir hatten am Dienstag fast 2000 Euro Umsatz und haben aber 45 Tassen Kaffee gemacht.
Ach, oh Gott. Ja.
Also geil. Kann man sich da mal ausrechnen, ungefähr was da passiert ist. Da war halt einfach nur Bohnenberatung. Die Leute haben teilweise für 200 Euro Bohnen gekauft. Einer hat sich für 780 Euro ein komplettes Homebrew-Setup mitgenommen. Also halt Waage und Stack-Kettle und 2 Kilo Kaffee und 3 verschiedene Dripper und die Kommandante und was weiß ich alles. Also der ist jetzt, der kann sich jetzt mal 2 Monate richtig mit daheim Kaffee machen.
Einschließen.
Da werde ich bestimmt Fragen der Instagram-Nachrichten kriegen und halt so ein bisschen supporten können, aber das war eine komische Zeit. Wir haben es seit Anfang März haben wir es gemerkt. Davor war das irgendwie so ein Witz und dann, wenn ab und zu mal Leute aus China da waren, haben die anderen hinterher geschmunzelt, die Gäste so, hoffentlich hatte der jetzt kein Corona, hihihi. Also so Anflüge von leichtem Rassismus waren da auch in der Luft so. Das war komischer Humor. Dann waren es die Italiener, die man auf einmal nicht mehr so gern gesehen hat. Meine Freundin ist aus Mailand, deswegen hat die mir das erzählt, wie ihr so auf der Straße begegnet wird. Und jetzt haben wir es halt irgendwie... in ganz München, überall und jetzt ist es auf einmal nicht mehr lustig. Also.
Ja, also in Hamburg auf dem Coffee Festival, da ging es gerade so ein bisschen los. Das waren ja eigentlich so die letzten, die noch machen durften und da war das nämlich auch so, es gab halt ein Becherpfandsystem und normalerweise lacht man ja so ein bisschen, wenn die Becher irgendwie vertauscht wurden oder dann sagt man so, hier komm, ich habe ja keine Krankheit oder so, Aber da haben die Leute schon überhaupt gar keinen Spaß verstanden. Also das war schon präsent, aber dafür ist es trotzdem halt noch ziemlich normal gelaufen. Ja. Und ab der Woche, also wirklich so ab Anfang März, war es halt so auf den Schirmen, so richtig. Und man hat sich irgendwie dreimal überlegt, ob man jetzt noch einen Kaffee trinken geht oder rausgeht.
Ja, überhaupt. Und du willst ja auch den Leuten raten, bleib daheim. Andererseits bist du darauf angewiesen, dass sie zu dir kommen. Und dann ist halt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich überlegen muss, wie lange bleibe ich offen. Es gibt ja auch ganz viele Läden, die jetzt ganz öffentlich da posten, dass sie sich nicht sicher sind. So, wir sind heute noch offen, aber wir wissen nicht, ob morgen noch. Und das fühlt sich so langsam komisch an. Und also ganz viele gehen ja auch sehr offen mit diesem inneren Konflikt um. Und da, also das ist so das Einzige, was man vielleicht so pauschal dann kritisieren kann, ist, das kann nicht sein, dass Leute, die einen Kaffeeladen haben, diese Entscheidung fällen müssen eigentlich. Es kann nicht sein, dass wir öffentlich Katastrophenschutz ausrufen und dann ich hier als 6 Monate alter Unternehmer mich fragen muss, ob ich jetzt noch offen sein darf oder nicht. Das muss mir doch eigentlich bitte gesagt werden.
Ich finde auch, dass ganz schön viele Bereiche sehr konkret genannt werden und wie es überall aussieht, aber niemand sagt was ganz Konkretes zur Gastronomie und zum Kaffeebetrieb oder überhaupt. Das ist so, als wäre das kein richtiger Bestandteil irgendwie.
Ja.
Ich finde es ganz, ganz komisch.
Ja, aber davor, bevor die Maßnahmen waren, wurden immer Cafés und Restaurants genannt. Das war immer die Phrase. Also bevor konkret was verkündet wurde, war immer so, das wird Cafés und Restaurants betreffen. Das wird Cafés und Restaurants betreffen. Und auf einmal hieß es, Gastronomie wird geschlossen mit Ausnahme von Speiselokalen von 9 bis 15 Uhr und Betriebskantinen. Die werden ganz konkret genannt irgendwie, die Betriebskantinen.
Ja.
Aber ab wann bist du halt ein Speiselokal? Wenn du als Café einen Mittagstisch machst, bist du ein Speiselokal. Das ist so... Ich war keins, aber ich bin halt wieder Spezialeinzelhandel, ne? Also Weinhandlung und Spirituosenladen
bin ich
halt
auch jetzt?
So von der Ausrichtung her, nur mit Kaffee halt. Ich habe mich dann halt ganz ehrlich gefragt, also ich, immer wenn so ein Text uneindeutig wird, dann frage ich mich, warum wurde der überhaupt geschrieben? Und für mich ist halt, also der Text wurde geschrieben, um das öffentliche Leben einzuschränken und nur noch Grundversorgung möglich zu machen.
Ja.
Und dann frage ich mich halt ganz ehrlich, bin ich Grundversorgung? Und so wichtig ich das hier finde,
halt
was ich hier mache, es ist nicht Grundversorgung. Also wenn du wegen Koffeinmangel Kopfweh kriegst, dann kannst du auch mal einen Chibo trinken. Grundversorgung ist das jetzt nicht, was ich hier mache. Aber
das hast du sehr schön gesagt. Also weil, ist so. Also ich glaube auch, dass viele Cafés, an denen eine Rösterei und sowas noch dranhängt, dass die gerade halt die Möglichkeit haben über den Kaffeeverkauf und so. Ja. Also die werden halt schon merken, dass die Leute viel für zu Hause kaufen, was du ja zum Beispiel auch merkst. Ne?
Ja.
Denen fallen halt die, die Cafés und Gastronomien weg, die sonst große Mengen bestellen.
Die bei jedem Röster übrigens einen Großteil der Abnahme ausmachen. Also egal, wie Instagram-hip du als Röster bist, ein Großteil der Röstungen sind für Läden wie meinen hier.
Ja, also es ist super schwierig. Ich bin total gespannt, wie es so weitergeht. Und ich für mich selbst habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil es alle betrifft, es irgendwie allen nachher einigermaßen gut gehen wird.
Das ist die Hoffnung, ne? Dass das System dann in dem Moment halt greift irgendwie. Weil wir können nicht, also das kann keine solche Zäsur sein, dass sich das öffentliche Leben so grundsätzlich verändert, dass die Hälfte aller Restaurants und Cafés hinterher pleite sind. Das kann nicht passieren.
Ja, ja, also und halt auch, also das sind ja nicht nur Restaurants und Gastronomien, die pleite sind. Das sind einfach Menschen, deren komplette Existenz daran hängt, die Familien dahinter haben, die, weiß ich nicht, will ich gar nicht.
Ja,
ne,
selbst die
so
Homeoffice-Leute,
abstrakt.
Also selbst die, wo ich vorhin gemeint habe, die haben es jetzt relativ komfortabel, dem brechen ja auch die Aufträge weg, weil als Grafiker machst du vielleicht halt auch mal ein Plakat für eine Messe, die jetzt nicht mehr stattfindet und so weiter. Also da bricht jetzt halt auch, die sitzen halt nicht unmittelbar an der Front, wo es passiert, da kommt es halt erst ein paar Wochen später an, aber da kommt es auch an, weil die, also die machen auch ganz viel ihre Arbeit, machen die halt für Sachen, die tatsächlich in Echtzeit stattfinden und die halt jetzt abgesagt werden.
Ja, also wir beobachten das weiter und wir sprechen uns einfach so in 6 Monaten nochmal.
Wow.
Ich meine, wir sind ja eh in Kontakt, immer mal wieder so ein bisschen, ne? Über das Slozetta Game und...
Pass auf, ich verpflichte mich jetzt darauf, ich mache ein Slozetta-Tutorial in den nächsten Wochen. Ich filme und poste ein Slozetta-Tutorial. Folgt uns auf Instagram und du repostest es dann und dann gibt es ein Slozetta-Tutorial, damit das endlich mal das Rätsel gelüftet ist.
Ja, bitte.
Alles klar.
Also, bei euch gibt es mit Abstand die besten Slozetten Anruf.
Oh.
Auf, wie sagt man? Zuruf.
Danke dir.
Nee, ist wirklich so. Ist, also, guter Laden, Latte Art können sie auch. Möchtest du noch was loswerden?
Nee, wir hören jetzt auf, hier alle runterzuziehen. Die sollen sich lieber irgendwie von NDR Info den Corona-Update-Podcast anhören als von uns, weil wir wissen am Ende nicht wirklich, wovon wir reden, wenn es um das alles geht gerade.
Genau.
Wir hören jetzt auf, die alle runterzuziehen. Den nächsten Podcast machen wir in echt, wenn du hier bist, mach. Und dann setzen wir uns im Zweifel in den Keller, wenn oben Betrieb ist oder sowas und nehmen den nächsten Podcast auf.
Nee, du hast ja ein gutes Aufnahmegerät. Damit können wir uns vielleicht auch ins Café setzen.
Alles klar.
Mit schöner Kulisse. Ja, wir gucken mal. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich habe nicht viel zu tun gerade.
Ja. und wie sagt man jetzt so schön, bleib gesund, ne?
Du auch. Bleib daheim und bleib gesund.
Yes. Ja, geil. Danke.
Ich drücke jetzt hier auf Stopp.
Ja, ich auch.